Doppel und Oranje. Rustikale Brandenburger Herzlichkeit trifft königliche Pracht mit niederländischen Wurzeln. Oranienburg gilt als das nördliche Tor zwischen Berlin und der Mark Brandenburg. Als Bürgermeister lade ich Sie zu einer Reise durch diese spannende Stadt ein, die auf eine sehr ambivalente Geschichte zwischen Toleranz und Totalität zurückschaut. Wir blicken aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn und sowieso über den Tellerrand hinaus. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alles Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Dennis Schmöker, einem der beiden Kapitäne der ersten Männermannschaft des Oranienburger Handballclubs OHC. Der OHC ist der größte Handballverein Brandenburgs. Mit über 600 Mitgliedern, 28 Teams und einer starken Nachwuchsförderung ist der OHC ein Aushängeschild für Oranienburg. Dennis Schmöker ist aber nicht nur sportlich erfolgreich und eine wichtige Integrationsfigur für den Verein, er arbeitet auch als Betreuer für Eltern helfen Eltern, einem Verein für Menschen mit Behinderung. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Dennis Schmöker, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Dennis.
Hallo.
Wir sind heute am 8. November, also es ist draußen kalt, der Sommer ist vorbei, Weihnachten steht noch nicht vor der Tür. Die Saison ist ja im ersten Drittel, glaube ich, bei euch. Und ja, diese Herbsttristesse, die füllen wir jetzt aus mit einem schönen Interview. Ich freue mich, dass wir hier gefunden haben. Wir sind heute im Büro der Gleichstellungsbeauftragten, Christiane Bonk. Schöne Grüße, da sind wir relativ häufig, weil es so ein schöner Raum ist für Podcastaufnahmen. Und traditionsgemäß habe ich 5 Eingangsfragen an dich, um ein bisschen ins Gespräch zu finden. Die erste Frage, ich ahne schon die Antwort, wo findet man dich am ehesten in Oranienburg?
Boah, wo findet man mich am ehesten?
Kann man das einschränken überhaupt?
Tatsächlich bin ich ziemlich viel in Oranienburg unterwegs. Natürlich viel in der Halle, verstetigt durch den Handballsport. Aber dadurch, dass ich in der Beratungsstelle Eltern helfen Eltern arbeite, bin ich auch viel in Kitas unterwegs, wo ich Kinder betreue. Und ja, deswegen findet man mich eigentlich fast überall in Oranienburg.
Ja. Kann man nicht einschränken. Also kann man sagen, dass ob Sport oder ob deine Arbeit, also das sind ja beide zu Herzensthemen. Also offenbar engagierst du dich auch für Sachen, die ja mit die keine weniger Kompromiss sind, sondern die dir wirklich am Herzen liegen.
Absolut, absolut. Das war immer meine größte Intention, zu sagen, ich möchte meinen Sport mit meiner Herzensangelegenheit Erziehertätigkeit miteinander verbinden, seitdem ich hierher gekommen bin. Und deswegen ist es schwer zu sagen, ob ich jetzt mehr beim Sport bin oder mehr bei der Arbeit. Gefühlt vielleicht ein bisschen mehr beim Sport, einfach dadurch, dass die Trainingszeiten immer so lange sind. Ja, aber jetzt das nur auf den Sport runter zu reduzieren, das würde ich nicht machen.
Das ist zu wenig. Ja, das ist gut. Hast du ein Lieblingsauto in Oranienburg?
Ja, der ist bei mir zu Hause in meinem Garten, weil wir ein ziemlich großes Haus haben hier und der Garten drumherum einfach unglaublich viel einem gibt, weil wir quasi mittendrin wohnen. Aber dadurch, dass Oranienburg jetzt nicht vergleichbar ist mit der Größe von Berlin, ist es doch sehr ruhig. Und am liebsten sitze ich dann bei mir im Strandkorb auf der Terrasse, vielleicht mit einem kleinen Kaffee noch dazu und beobachte meine Kinder beim Spielen. Das ist für mich der Lieblingsort hier in Oranienburg. Ansonsten bin ich auch gerne am Lenetsee. Das ist für mich auch ein sehr schöner Ort. Dort, wo die Sportanlage ist. Und zwar da, wo die Badestelle ist. Da sind wir.
Die Oranienburger Seite.
Genau, die Oranienburger Seite. Dort sind wir nämlich auch sehr gerne. Vor allen Dingen früh. Wenn noch nicht so viele Menschen dort sind, nutzen wir das meistens immer.
Wer ist wir?
Meine Familie und ich. Also meine Frau und meine Kinder. Nutzen wir das meistens immer, um dort zu frühstücken. Und dann, wenn alle kommen, dann gehen wir wieder und genießen unsere Ruhe zu Hause.
Du brauchst doch ein großes Haus, ne?
Ja, geht nicht anders. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es in Oranienburg möglich wäre, mit 5 Kindern und einem Hund in einer Wohnung zu leben. Ob das so eine große Wohnung gibt, weiß ich gar nicht.
Also ich weiß, dass unsere Wohnung da tatsächlich auch... wir haben solche Wohnungen, aber da müssen wir dann auch wirklich zuschneiden und kreativ werden, weil das ist tatsächlich eher nicht so der typische Fall.
Ja, deswegen, also wir wollen schon ein recht großes Haus, ein großes Grundstück. Spaß beiseite, also wir sind da schon sehr privilegiert und auch sehr demütig, dass wir so eine Situation haben, wo wir unsere Kinder großziehen können und Ja, alles andere wäre wahrscheinlich sehr, würde man auch hinbekommen, aber muss nicht sein.
Du hast Kinder, wie viele?
Fünf.
Das ist beeindruckend. Also, das war kein Unfall, also, sondern das war eine bewusste Entscheidung offenbar, oder?
Naja, man muss dazu sagen, also die drei Großen sind aus einer vorherigen Beziehung von meiner Frau. Da ist es aber so, dass ich die ganz gerne adoptieren möchte, in gewissen Zeitraum. Und dann haben wir vor 2 Jahren nochmal Zwillinge bekommen. Und das macht unser Familienglück halt perfekt. Und wir sind damit auch unglaublich glücklich und würden es auch immer wieder so machen. Und ja, freuen uns einfach sehr, dass wir so eine große Familie sind.
Aber dann musst du auch Organisationstalent haben und deine Frau wahrscheinlich auch.
Ja, also das,
Also ich habe zwei, ich liebe meine Kinder, aber wir sind oft so, dass wir uns auch ganz schön feilern und arrangieren
also
müssen.
wir haben schon eine komplette Struktur in jedem einzelnen Tag drin. Anders würde es auch sehr schwierig, weil du morgens anfängst, die Kinder fertig zu machen für die Schule. Da muss alles passen, die müssen rechtzeitig aufstehen. Dann geht es darum, die Kleine in die Kita zu bringen, da müssen mehr arbeiten. Ne, dann kommt irgendwann die Zeit, wo die Kleinen abgeholt werden, die Großen kommen aus der Schule nach Hause. Dann geht es ja auch darum, Hausaufgaben zu machen. Dann hat man vielleicht noch einen Zahnarzttermin zwischendurch oder einen Hautarzttermin, whatever. Ja, und dann geht es abends ja für mich ins Training. Das muss dann auch alles so passen, dass alle fertig sind mit Abendbrot und im besten Fall dann auch schon vielleicht bettfertig sind. Ne, dass das dann für meine Frau nicht ganz so anstrengend wird. Ja, wenn man mal das nicht macht, wenn man mal keine Struktur am Tag hat, dann kann es auch mal chaotisch werden, aber das ist bei uns eher selten der Fall. Also wir sind da schon sehr gut in unserer Planung und auch in unseren Absprachen, dass wir das immer sehr gut
Aber
hinbekommen.
du hast so eine Chance irgendwie auf dem Familienleben, ja? Also das, meine, so einen krassen Job und dazu dann auch noch ein Team, was dich auch fordert, also.
Ja, das schon, ne? Also wie gesagt, ne, zum Thema Planungsstruktur, dadurch kann man das ganz gut abwickeln, auch Zeit für die Familie zu haben. Und mein Job, also mein Job in der Frühförderung, gibt mir auch die Möglichkeit, dass ich halt nicht bis um 16 Uhr arbeiten muss, sondern dass ich halt ein bisschen früher Feierabend habe, sodass ich dann noch die Kinder abholen kann und dann auch erstmal für alle da bin, wenn sie zu Hause ankommen. Und meine Frau kommt dann meistens so kurz nach 3 nach Hause. Ja, sind ja die Kinder meistens schon da. Natürlich ist es aber so, dass es kein normales Familienleben ist, wie man es jetzt vielleicht bei dir kennt oder bei jemand anderen.
Bei mir gerade jetzt nicht.
Ja, aber schon, ich bin dann zu Hause, auch vor allen Dingen dann abends zu Hause. Das ist bei mir natürlich nicht der Fall und ich bin auch am Wochenende dann viel unterwegs. Gerade diese Saison ist es ja auch so, dass wir jetzt, glaube ich, 4 Auswärtsspiele am Stück haben. Das ist ja schon natürlich ein Stück weit anders, als man es vielleicht von einem Otto-Normalverbraucher kennt, der halt regelmäßig zu Hause ist, auch an dem Wochenende zu Hause ist, ihm keine sportlichen Verpflichtungen hat. Aber ja, wir sind alle fein damit und wir leben das allesamt, von klein bis groß. Und von daher ist das natürlich ein Stück weit anders, aber wir genießen das auch, ja.
Ja. Du bist, also man kann es nachholen, deswegen kann ich es auch sagen, 8.10.93, du bist also 31 Jahre alt, hast 5 Kinder und ein ausgefülltes Leben, wie man sich's kaum vorstellen kann. Du wirkst jetzt aber auch nicht irgendwie müde und erschöpft, wie jetzt nur deine Witwe.
Naja, das, also ganz viel Eigenfleiß, ganz viel auch straight. Okay, ich gehe jetzt halt, ich habe im Keller einen Sportraum zum Beispiel.
Weil das noch nicht reicht, der Sport, den du dann treibst.
Naja, einfach um fit zu bleiben. Also wenn man bedenkt, dass ein normaler Spieler bei uns genug Regenerationszeit hat, der hat genug Schlaf, ja, der kann. Wenn er jetzt nicht gerade arbeitet, Vollzeit, vielleicht noch studiert oder vielleicht sogar gar nichts macht, neben dem Handball, kann er sich optimal vorbereiten auf den Sport. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe, wenn es schlecht kommt, 3 Stunden Schlaf. Ich habe immer Trubel zu Hause.
Das mit dem Schlaf und der Sache kann ich dir schon sagen.
Ja, vielleicht irgendwann. Hoffentlich. Aber dann kommt wahrscheinlich, wenn die Kinder irgendwann groß sind, kommen andere Probleme, die einen dann schlaflose Nächte bereiten. Nee, Spaß beiseite. Also es ist schon so, dass ich gucken muss, dass ich mich schon fit halte und dass ich auch vom Kopf her fit bleibe, weil wenn du müde bist, dann ist meistens so, dass die schlimmsten Verletzungen auftreten im Sport, weil du bist nicht konzentriert, du bist nicht auf der Höhe Und deswegen habe ich immer wieder so Momente, wo ich halt dann mal eine oder zwei Stunden am Tag für mich habe. Und die nutze ich halt auch irgendwo, um natürlich auch im Haus was zu machen. Ja, sollte ich die Frau, wenn sie nach Hause kommt. Nein, aber um dann aber auch gezielt für mich was zu machen, ne? Um körperlich halt so zu bleiben, dass ich halt auch da mithalten kann, weil das Niveau, was wir haben, ist jetzt nicht gerade irgendwas, aber das ist schon immer mehr steigend und wird auch immer besser. Ja, und da ist halt für mich immer die Situation, dass ich schon immer sehr fleißig war, aber jetzt in der Situation mit den ganzen Umständen einfach noch intensiver und gezielter an meiner körperlichen Fitness arbeite. Das ist viel Kopf, mental ist das.
Genau, Disziplin vor allen Dingen, glaube ich auch, wa?
Ja, ganz viel.
Sag mal, bist du geboren in Oranienburger?
Nee, ich bin in Berlin geboren.
Das ist der typische Oranienburger. Das Thema aber regelt. Ich bin auch in Berlin geboren.
Ja, ich bin in Berlin geboren und auch da groß geworden. Bin damals irgendwann auf die Sportschule gegangen, auch in Berlin.
Was ist in Berlin? Berlin ist zu wenig, das muss man konkretisieren.
Also, wo ich geboren bin?
Oder Steglitz, Marzahn?
Nein, ich bin in Treptow-Köpenick aufgewachsen. Also um es genau zu sagen, zwischen Adlershof und Oberhof-Rudow. Mhm. Also Alklinike nennt sich der Ort, wo meine Eltern ihr Haus haben. Und da bin ich aufgewachsen. Das ist auch sehr eher ein bisschen, also nicht mittendrin in der City, sondern auch eher ein bisschen ruhiger gelegen.
Ja.
Also auch schön, um aufzuwachsen, um auch Selbstständigkeit zu leben. Ne, weil wenn ich jetzt überlege, ich wäre in Berlin mittendrin groß geworden, weiß ich nicht, ob meine Eltern mich direkt alleine zur Schule geschickt hätten, so durch den ganzen Stadtverkehr. Genau, da bin ich halt aufgewachsen und irgendwann dann, ich glaube, meine erste Wohnung hatte ich dann in Buch. Das ist dann so dem geschuldet gewesen, dass ich die Nähe schon nach Oranienburg gesucht habe.
Warum?
Weil ich ja hier gespielt habe dann schon.
Seit wann hast du hier gespielt?
Oh, ich glaube 2015.
Okay, dann bist du, wann hast du Oranienburg das erste Mal bewusst wahrgenommen?
Oh, das war schon vorher, als wir gegen Oranienburg gespielt haben. Da war ich noch bei den Füchsen damals.
Ja.
Und da haben wir hier natürlich gespielt. Und wie es dann halt immer so ist, ist man meistens vom Spiel nochmal unterwegs zum Spazieren.
Mhm.
Da sind wir durch Oranienburg spaziert, ein Stück. Und da habe ich zum ersten Mal diese Stadt halt wahrgenommen. So richtig wahrgenommen.
Und hast du geahnt, dass du hier mal leben könntest?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee.
Aber komplett abgeschreckt hat sich ja auch
mal nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, wenn man danach geht, ist Oranienburg eine wundervolle Stadt. Also mit ganz viel mit tollen Orten, ja, wo du dich auch mal hinsetzen kannst, wo man auch mal lang spazieren kann. Das ist schon, also abgeschreckt hat mich das noch nie hier.
Also ist schön, also ich sehe es genauso, aber gerade wenn man so mit älteren Oranienburgern anspricht, ist es tatsächlich so, also wer das vor der Wende kennt oder da vorher, da konnte man sich nicht vorstellen, dass der mal eine Lebensqualität irgendwie für sich beansprucht. Also 5 Kasernen, Industrie und also ist schön, dass das für dich schon so eine Selbstverständlichkeit ist, dass du sagst, so, wie könnte ich mir vorstellen zu leben und das ja dann auch vollzogen hast.
Ja, und vor allem muss man dazu sagen, ich könnte mir auch nicht vorstellen, hier nochmal wegzuziehen. Also wir fühlen uns so wohl hier.
Bäumchen ist hier gepflanzt.
Mehrere Bäume sind gepflanzt. Nee, also wirklich, wir fühlen uns ja so wohl und das, also auch mit dem ganzen Drumherum und auch, natürlich gibt es vielleicht Ecken, wo man sagt, das ist jetzt schlecht, aber die hat man überall.
Ja,
das ist, ich habe auch schon, war auch schon in Amerika, in Berlin selbst, also selbst in Berlin gibt es Ecken, wo du dir denkst,
pff, okay, Sachen.
Hier muss ich jetzt nicht unbedingt sein, also ja, und das ist völlig normal und, aber es zählt ja immer das Gesamtbild,
ja.
Wie ich finde und von daher ist das so, dass ich sage, hier würde ich nicht weg wollen.
Ja, warum? Also was hätte ich hier?
Ach, naja, also was hält mich hier da? Schon die Kinder halten mich hier, ne? Ja. Und dann einfach auch unser Haus, was einfach auch, was man so, glaube ich, auch nicht mehr findet. Und einfach generell der ganze Freundeskreis, die Familie, die auch ja, muss man ja auch dazu sagen, wir haben ja Schwiegermama, Oma, Opa wohnen ja auch alle direkt bei uns oder um die Ecke zumindest.
Ihr habt die alle mitgenommen quasi hier?
Naja, die
sind... Achso, du meinst jetzt so im Kreis von Oranienburg?
Genau, also die wohnen auch in Oranienburg. Also ich bin da quasi zugezogen. Meine Frau ist schon länger hier.
Die Familie deiner Frau, die ist hier.
Genau.
Alles klar.
Und die wohnen auch alle um die Ecke. Und das ist natürlich auch für die Kids halt überragend, wenn Oma, Opa immer auch da sind und auch mithelfen. Ist ja auch, hängt ja auch viel dran, wenn der Papa nicht da ist, dann... Ne, wenn dann nur die Mama da ist, ist es schon schön, wenn noch eine zweite Person mithilft.
Mhm.
Und das ist halt für uns super. Und ja.
Schön. Hast du einen, das ist hier nur eine von den Eingangsfragen noch, einen lokalpatriotischen Werbespot? Also gibt es irgendjemanden, wo du sagst, den müsste mal unbedingt erwähnt werden? Ein Verein, ein Restaurant, irgendwie?
Na, ich habe jetzt ja schon gesehen, dass der Oranienburger HC schon jetzt auf dem Rewe-Parkplatz zum Beispiel eine ziemlich große Werbetafel hat.
Mhm.
Das hat mich sehr gefreut, tatsächlich. Weil sonst hat man immer nur so ganz kleine Plakate überall hängen sehen. Wo ich so dachte, na, ist ja eigentlich schon so, dass der OHC hier schon eigentlich eine große Marke ist in der Stadt. Und warum nicht auch so vermarkten?
Mhm.
Das finde ich schon mal sehr cool. Und ich bin total gerne bei dem Italiener Donna Rosa essen.
Ja, verstehe ich.
Der ist nämlich direkt bei uns und macht super Essen tatsächlich und ist auch super freundlich und hat großartige Preise für das, was man bekommt.
Mhm.
Und da könnte ich mir schon mal vorstellen, irgendwo mal eine Werbetafel zu installieren. Hätten sie auf jeden Fall verdient. Ja.
Also, ohne dass du jetzt gesagt hast, wo du wohnst, und du sollst auch auf keinen Fall deine Adresse sagen, aber ich kann immer besser verorten, wo du ungefähr wohnst.
Ja, du, selbst wenn man meine Adresse weiß, unsere Türen stehen immer offen für jeden. Wir sind da auch total warmherzig. Und bei uns ist auch immer ziemlich viel los, tatsächlich. Also,
ja.
Wir sind selten, dass wir nur unter uns fünf sind. Eigentlich ist jeden Tag irgendjemand da, ja, Freunde, Familie.
Das ist mir auch so schon aufgefallen. Also du musst ja ein geselliges Tier sein, also deine Familie sicherlich auch. Also einerseits den Sport und dann hast du da ja auch nicht irgendeine Rolle. Dann den Job, wo du nur mit Menschen unterwegs bist, fünf Kinder. Hast du auch mal eine Ruhephase oder ist es einfach, du brauchst halt einfach Leben um dich rum? Bist du so aufgewachsen?
Naja,
also ja. Man muss schon eine besondere Persönlichkeit haben, um das zu verkraften oder daran was zu.
Was heißt aufgewachsen? Also, ich hatte, glaube ich, mal ein bisschen erzählt, dass ich ab der 7. Klasse auf der Sportschule war.
Mhm.
Und habe dann auf der Sportschule auch mein Abitur gemacht. Und wenn man dann schon in der Situation ist, Sport und Schule miteinander zu vereinbaren,
ja.
Bedeutet, ich muss um, ich glaube, 7.40 Uhr oder 7.45 Uhr für Trainingsbeginn morgens. Das heißt, ich musste morgens zu Hause schon rechtzeitig aufstehen, um pünktlich beim Training zu sein. Und dann ging es um 9.30 Uhr mit der ersten Unterrichtsstunde los. So, und dann ging es bis 16.40 Uhr. So, und dann war danach die zweite Trainingseinheit.
Mhm.
Das heißt, mein Tag war immer so strukturiert, dass immer Power, immer viel los, immer Action. Es war nie so, dass ich nur zur Schule gegangen bin, mich dann zu Hause auf die faule Haut gelegt habe, so wie man es vielleicht kennt von einem Teenager, der dann vielleicht noch eine Runde zockt. Dann habe ich gerade zu Hause bei mir, ich habe einen Teenager da, deswegen kann ich das ganz gut nacherzählen und sich dann vielleicht ein entspanntes Leben macht. Das hatte ich nie. Ja, also ich hatte immer Stress, ich hatte immer Druck. So, und deswegen ist das für mich jetzt gar nicht so, dass ich das als Druck empfinde zu Hause, sondern ich genieße das. So, diesen Trubel, meine Kinder um mich herum zu haben. Das
ist kein Lärm.
Ja, das ist für mich kein Lärm.
Leben.
Das ist einfach Leben. Ja, das ist Leben in der Bude und das ist schön. Ja, und wenn mich jemand fragt, ich würde es immer wieder so machen. Ja, und ich bereue da gar nichts und ich genieße das und bin da auch, war immer so früher, boah, ich möchte zwei Kinder und ein Haus. Das war früher immer so mein Denken und jetzt sind es fünf, noch besser und ein Haus. So, also alles, was ich mir gewünscht habe, ist quasi, hat geklappt und das ist halt unser Leben und unser, ja, wie sagt man, das ist das, was bei uns so vorliegt, Tag für Tag und das möchte ich nicht missen.
Hast du ein Lebensmotto?
Ja.
Oder Regel Nummer 1 sowas?
Eine Regel Nummer 1 nicht, aber Lebensmotto und das ist, ich bin grundauf ein sehr positiver und fröhlicher Mensch. Und möchte eigentlich aus jedem Tag das Beste herausholen und immer mit einem Lächeln in so einen Tag reinstarten und möchte nicht in so eine Negativität reinfallen, sondern immer positiv bleiben, die Menschen mitnehmen, ja, meine Familie mitnehmen. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Ja.
Oder nicht so eine Positivität her. Ist das einfach nur Glück, dass man eine Persönlichkeit irgendwie einfach hat, oder?
Ich überlege gerade, ob es angeboren ist oder ob es einfach der Werdegang ist, den ich durchlebt habe. Oder ob es die Erziehung meiner Eltern ist. So diese grundsätzliche Einstellung zum Leben, diese Positivität und diese Fröhlichkeit. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Misch aus allem. Das ist einfach auch so ein Stück weit dann, wenn man es erlebt in seinem Leben, dass man auch mal hinfällt, nicht liegen zu bleiben, sondern immer wieder aufzustehen und immer wieder weiterzumachen, dass das dann dazu kommt, dass man halt einfach so ist, wie man ist. Oder so ist, wie ich bin. Und ich glaube, das kann man schlecht antrainieren.
Genau, ich glaube auch nicht.
Das ist schon ein Stück. Und wie gesagt, spielt aus allem so ein bisschen was rein, aus allen Bereichen. Alles, was man so erlebt hat, Verletzungen im Sport, negative Ereignisse vielleicht im Privatleben, so, das spielt ja alles mit rein. Und man hat immer die Möglichkeit zu sagen, ich buddel mich ein. So war ich aber nie. Und ich habe immer gesagt, ich mache weiter und ich gucke, dass ich es vielleicht besser machen kann. Bin halt ein sehr selbstreflektierter Mensch. So, guck auch erstmal auf mich, was ich gemacht habe, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht. Und so ist das, glaube ich, so dieses Gesamtbild dann zustande.
Wir wissen aber auch nicht, wo ich komme. Also ich habe schon verstanden, du hast einen Sportverein gesucht, dort bist du beim UAC gelandet. Wie kam das eigentlich?
Na, es war so, dass ich ziemlich lange bei den Füchsen gespielt habe und irgendwann war für mich so der Punkt, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich in die zweite Liga? Die Möglichkeit wäre da gewesen. Mhm. Hätte dann aber alles aufgeben müssen, also hätte meine Familie nicht mehr gesehen. Hätte in eine andere Stadt ziehen müssen und habe mir gedacht, okay, ich möchte aus dem Ganzen aber raus. Ja, und dann stand der Oranienburger HC vor der Tür und hat gefragt, ob ich nicht hier spielen möchte.
Und wenn man Profisport machen möchte und vielleicht sogar die erste Liga anstrebt, das ist halt einfach, da gibt es keine Kompromisse, ne? Da ordnet sich halt alles dann.
Genau, dann ordnet sich alles im Sport und dann könnte ich zum Beispiel die Arbeit, die ich ja noch mache, in der Frühförderung könnte ich gar nicht machen. Ja. Die Möglichkeit würde gar nicht bestehen. Und dann habe ich gesagt...
Okay, und jetzt hast du aber bewusst abgewogen, dass du gesagt hast.
Genau, ich habe...
Zweite Liga ist eine Möglichkeit, aber ich entscheide einen anderen Weg.
Genau, also das ist halt die Sache, die, was ich gesagt hatte, man muss dann halt schauen, man muss Entscheidungen treffen. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil wie lange spiele ich Handball? Ne? Also kann man immer nicht beeinflussen, lass es eine große Verletzung sein, lass den Fall eintreten, dass der Zweite Liga sagt, ja, wir wollen dich nicht mehr. Dann stehst du wieder da, musst dich neu umgucken, musst vielleicht wieder in eine neue Stadt ziehen. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden und habe gesagt, okay, ich möchte versuchen, Handball und Arbeit miteinander zu vereinbaren und zu gucken, dass ich mir ein anderes Standbein noch aufbaue. Und bin dann quasi zum OAC gekommen und habe dann zeitgleich angefangen, die Erzieherausbildung zu machen. Ja, am Georg-Mentheim-Oberstufenzentrum damals. Und bin dann, glaube ich, 2 Jahre hier gewesen. Und dann kam damals noch Christian Pahl auf mich zu. Das war damals noch der Trainer und sportliche Leiter beim Oranienburger HC. Und hat gefragt, ob wir nicht meinen Vertrag verlängern wollen. Naja, und dann... Ich bin halt jemand, der sehr viel darauf legt, dass man respektiert wird, dass man offen miteinander sprechen kann. Und habe dann gesagt, ich fühle mich hier super wohl. Ich habe nicht die Intention, jemals nochmal woanders zu spielen. Und dann sind wir, glaube ich, darauf gekommen, dass wir einen 8-Jahres-Vertrag gemacht haben.
8 Jahre, das geht.
7 oder 8 Jahre waren das jetzt. Aha. Ich glaube 7. Das ist 8. Ich glaube, jetzt ist es 8. Jahr. Wie auch immer, ist auch egal. Auf jeden Fall, so ein Langvertrag ist nicht mehr üblich im Sport. Eigentlich sind es immer nur 1 oder 2 Jahresverträge.
Riesen Vertrauensbeweis.
Genau, und das war für mich irgendwie so, ich bin angekommen in meinem Leben und ich möchte hier bleiben und ich möchte dann auch irgendwann meine Karriere hier beenden, was den Sport angeht, um danach halt auch hier in der Stadt halt meine Wurzeln zu schlagen. Ja, und dass das jetzt dann, dass ich dann halt auch noch die Frau meines Lebens kennengelernt habe.
In Oranienburg?
In Oranienburg, genau. Wir dann auch noch hier im Schloss geheiratet haben, vor im Juni.
10 Meter weiter in
die Richtung. Genau, im Juni diesen Jahres. Das ist natürlich so das i-Tüpfelchen, ne? Und das ist so, wo du sagst, okay, das kannst du in kein Buch schreiben. Ja, das entweder passiert ist oder das passiert nicht. So, und von daher ist das... ja, um auf die Frage zurückzukommen, wie ich hierher gekommen bin, ein großer Glücksfall für mich gewesen, dass ich beim OHC unterschrieben habe. Und ja.
Also im Rückspiel betrachtet, hat er alles richtig gemacht. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine schwierige Abwägung ist, ne? Also so die, weiß ich nicht, große Licht irgendwie auf der einen Seite und ein erfülltes, glückliches Leben. Man weiß es ja vorher nicht irgendwie, in welche Richtung sich das dann tatsächlich entwickelt.
Natürlich ist das eine schwierige Abwägung, ne? Weil man, ich hatte als junger Mensch immer die Hoffnung und also die Hoffnung, irgendwo Bundesligaspieler zu werden.
Klar.
Deswegen bin ich auf die Sportschule gegangen, deswegen habe ich alles hinten angestellt an den Sport und habe halt alles dafür gegeben, dort anzukommen. Aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du halt merkst, okay, ja, okay, zweite Liga wäre vielleicht noch möglich, aber ist es das wirklich, was du möchtest und was du willst und was dich dann ausfüllt? Und das war da halt bei mir nicht der Fall in der Abwägung, sondern es war dann eher, oh, der Druck wird immer mehr steigen, du hast keine Sicherheit, du weißt nicht, was passiert. Natürlich ist es für den einen oder anderen reizvoll, aber für mich war das so, nee, ich brauche lieber ein bisschen Sicherheit. Ich möchte lieber auch, ich war dann 21 oder 22 zu dem Zeitpunkt, wo es schon möglich gewesen wäre, zweite Liga zu spielen, weil das noch ein Alter ist, wo man das machen kann. Aber mein Kopf hat mir gesagt, mach's nicht. Und
das ist ziemlich rebellisch für das Alter auch.
Ja, eben. Und dazu muss man sagen, ich hatte mit 16 oder 17 schon eine schwere Verletzung gehabt.
Das ist dann schon mal der Ordnungsgrund gewesen und die Option war für dich realistisch, dass du.
Genau, das spielt halt auch mit rein, ne? Ich hatte den Kreuzbandriss und dann, wenn man dann in so einer Situation ist, dass man 8 bis 10 Monate zugucken muss und gar nicht genau weiß, wie wird es sein, wenn ich zurückkomme, bin ich dann immer noch der gleiche? Verändert sich irgendwas? Und das kann dir immer passieren. Und das hätte dir dann auch passieren können, wenn du in die zweite Liga gehst. Und die hätten dann auch sagen können, oh, wir suchen jemand Neues. Pech für dich. Ja, das ist halt das Business ein Stück weit, was halt für einen persönlich bitter ist, aber für den Verein natürlich irgendwo ja schon verständlich, weil die müssen ja auch gucken, dass sie einen Ersatz haben oder sich jemand dann für die Zeit holen, und wenn der dann auch noch besser ist als du, dann hast du halt Pech gehabt.
So.
Beste Beispiel ist jetzt gerade Paul Drucks. Tut mir auch voll leid für ihn, dass das jetzt so gekommen ist. Mit dem war ich auch in der Schule zusammen. Der musste jetzt auch seine Karriere beenden, weil er so eine schwere Knieverletzung hatte. Da ist man nie vorgefeilt und das muss man sich dann auch mal vor Augen führen, dass es halt dann in dem Moment Wichtigeres gibt als den Sport. Und das ist halt jetzt bei mir die Familie, so, die ich mir aufgebaut habe, und das dafür bin ich sehr dankbar und auch sehr demütig, weil das nicht selbstverständlich ist, so ein Familienleben zu haben.
Kann ich besonders gut nachvollziehen.
Ja.
Also mir ist so durch den Kopf gegangen, also schlimm das ist mit dieser Kreuzbandgeschichte, die du hattest mit 16 Jahren, aber hättest du nicht erlebt, jetzt ein paar Entscheidungen, die für dich vielleicht, so wie ich dich gerade erlebe, die dich in eine gute Richtung geschubst haben, vielleicht gar nicht so getroffen. Und man kann dir auf jeden Fall dazu gratulieren, was du für ein Leben ausstrahlst und was du recht hast im Leben.
Ja, also vielen Dank erstmal für die Gratulation. Ja, also kann gut sein, dass wenn es nicht so gekommen wäre mit der Verletzung, dass das vielleicht in irgendwelche anderen Richtungen gegangen wäre. Das sind aber Spekulationen, so ein Stück weit. Ne? Ja. Ich kann nur sagen, dass mir die Verletzung halt so ein bisschen gezeigt hat, dann in dem Moment, dass der Sport nicht alles ist. Man ist ja immer so ein bisschen als Teenager schon so ein bisschen, wenn man dann einen Traum hat oder für irgendwas kämpft, dann ist man so ein bisschen in so einem Tunnel drin, weil man es halt unbedingt schaffen will. Und das hat einem aber so ein bisschen, oder mir dann zumindest so ein bisschen auch so die Welt geöffnet, zu sagen, ey, pass mal auf, das ist nicht alles. Sondern es kann halt immer irgendwas sein, ja, mit deinem Körper oder mit irgendwelchen Umständen, die du nicht beeinflussen kannst. Und was machst du dann? Du brauchst irgendwas. Ne? Und das habe ich dann gemacht im späteren Verlauf und würde es, wie gesagt, immer wieder so machen. Ja.
Ja, doch schön die Entscheidung, also dass du so bewusst irgendwie dich für Familie entschieden hast. Also ich kann nicht sehr gut nachvollziehen, weil bei mir auch so war, ohne meine Familie wäre ich gar nichts. Und ich weiß, ich habe auch einen anspruchsvollen Job, aber wenn meine Frau und meine Kinder nicht an meiner Seite wären, da sind auch nicht nur Sonntage und auch nicht nur schöne Begebenheiten, da holt man seine Kraft her und das ist halt die Basis, die man braucht. Und, wenn man aber alle nur auf die eine Karte Karriere setzt, dann ist da halt einfach nichts. Und dann funktioniert das eben dann auch nicht im Entscheidungsmoment. Also
richtig. Es ist halt irgendwie auch absehbar, dass diese eine Karriere halt auch irgendwann dann halt zu Ende geht, ne? Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Ist ja wie alt kann man werden als Leistungssportler bei dir? Also, wo bist du? Bist jetzt 31. Mhm. Ich hab keine Ahnung, kann man noch mit 40?
Kann man. Also gibt
immer Ausnahmefälle.
Kommt auch immer ein bisschen auf die Position drauf an. Also im Tor zum Beispiel gibt es viele Torhüter, die an die 40 rankommen oder auch über die 40 hinaus sind, die noch spielen. Auf den Außenpositionen, also da auch, wo ich unterwegs bin, gibt es auch Einzelfälle, wo man sagt, die sind dann schon 35, 36. Der Hans Lindberg zum Beispiel von den Füchsen, der war jetzt über 40, als er aufgehört hat. Also es gibt schon ein, zwei Spieler, die das lange durchhalten, aber auch die sind nicht so, dass sie nur Handball spielen, sondern die gucken halt auch auf alles drumherum, auf ihre körperliche Fitness, auf die Ernährung und so weiter und so fort. Und wenn die das nicht machen würden, dann könnten die auch nicht so lange spielen. Ne? Also da gehört schon ganz viel Mindset mit dazu, dass man sich jeden Tag darauf vorbereitet und dann kann man das schaffen, natürlich. Mhm.
Sag mal, da bist du nach Oranienburg gekommen, hast hier beim OHC gespielt und hast nebenbei beim Georg Mentheim Erzieherausbildung gemacht.
Genau, hab dann die Erzieherausbildung berufsbegleitend gemacht.
Ja.
War quasi 3 Tage die Woche in der Schule und 2 Tage die Woche, nee, andersrum, 2 Tage die Woche in der Schule, 3 Tage die Woche arbeite. Und gearbeitet habe ich zu dem Zeitpunkt in der Kita Falkenest. Mhm. Dort habe ich dich auch das erste Mal gesehen, weil du ab und zu mal in die Kitas hergehst und den Kindern vorliest. Dort hatte ich das erste Mal dich wahrgenommen, tatsächlich. Und habe dann, ja, wie gesagt, in der Kita Falkenest gearbeitet.
Was ich auch als, ich bin ganz offen, ich habe große Sympathie für den OHC und für den Handball, aber ich habe beschränktes Wissen. Also insofern, aber du hast dich auch vorgestellt deswegen habe ich dich auch das erste Mal deswegen wahrgenommen und seitdem auch so ein bisschen verfolgt, wie du dich entwickelst und was du gemacht hast. Und das fand ich gerade auch immer sehr spannend. Ja, nee, aber Kita Falkenest.
Genau, hab dann dort, ich glaube, insgesamt 4 Jahre gearbeitet. Also habe meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann noch ein weiteres Jahr da gearbeitet. Auch immer mit der Intention, tatsächlich, weil es ja eine sportorientierte Kita ist, auch versucht, den Kindern das auch so ein bisschen mitzugeben. Ne, ich habe dann, glaube ich, auch 4 oder 5 Kinder haben sich auch beim Handball angemeldet. Da ist jetzt, glaube ich, einer ist jetzt auch bei den Füchsen schon gelandet, was mich auch total mit Stolz ausfüllt, weil wenn du den...
Eins von deinen Kita-Kindern ist jetzt genau, Nachwuchs beim... Also
genau.
Kann ja nur Nachwuchs sein. Also.
Ja, beim Nachwuchs, genau. Mhm. Bei den Füchsen gelandet. Einfach das zu sehen, wie man... Also ich, wenn man mich selbst fragt, wie ich mich darstelle, würde ich niemals sagen, ich bin Handballspieler, sondern ich würde eher sagen, ich bin Pädagoge und Familienpapa. Mhm. Das wäre so meine erste Aussage. Handball ist für mich immer so... Ja, wie soll ich das beschreiben? Dass ich aus meinem Hobby einen Beruf gemacht habe, das ist nicht selbstverständlich so. Das ist für mich ein Privileg und da bin ich total demütig und auch total dankbar, dass ich das machen kann. Und würde niemals behaupten, ich bin Handballprofi. Würde ich niemals sagen. Ja, und dann aber zu sehen, dass man Kindern oder Kinder begeistern kann mit seiner Art, wie man sich gibt auf dem Spielfeld und auch daneben und sie selbst zum Handball bringen und die dann auch noch so eine Lust empfachen, Handball zu spielen. Das ist für mich viel mehr wert, als vor 900 Leuten 60 Minuten rauf und runter zu rennen und Handball zu spielen. Das ist geil und das macht Spaß, aber zu sehen, was man eigentlich daneben irgendwie beeinflussen kann und mitgeben kann, das ist für mich. Ja, das ist für mich irgendwie, das ist für mich großartig so und das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann dann auch noch mehr realisieren, wenn der Handball an sich da nicht mehr ist. Einfach zu sagen, okay, was habe ich erreicht, was habe ich geschafft? Und das ist für mich halt ein ganz großer Punkt, zu sagen, ey, ich habe es geschafft, Kinder zu faszinieren mit meiner Art und Weise, wie ich gespielt habe, dass die auch Lust darauf hatten, Handball zu spielen. Wow, das ist verrückt, tatsächlich.
Das war übrigens auch eine ziemlich exotische oder ungewöhnliche Entscheidung. Also ich kenne ja, du hast ja gerade geschrieben, Kitas, Schulen, ganz viel und besucht da auch ganz viel und versucht dann einfach zur Arbeit zu beschreiben, macht auch Spaß nebenbei. Aber ich weiß, dass in dem Bereich Erzieher, Lehrer, Ordner, dass es Männer immer sehr gefragt sind, weil es halt einfach unglaublich selten sind. Viele Kitas haben überhaupt keine männlichen Pädagogen. Mhm. Vermissen alle und alle sagen, unglaublich wertvoll, wenn man jemand hat. Übrigens kleiner Aufruf, also das ist wirklich ernst gemeint. Also wir brauchen sowieso Kita, Erzieher und Ordner. Also Lehrer, die stellen wir selber nicht ein, aber ich bin mir sicher, da gibt es auch Bedarf. Aber Männer sind tatsächlich auch sehr gefragt und sehr gewünscht und da die sind in dem Bereich auch unglaublich wertvoll. Also das kann man sich mal auseinandersetzen mit dem Gedanken. Du bist aber da ein Exot. Also das ist jetzt nicht so, dass das so ein, dass da viele Vorbilder davon gibt. Also die wenigen Pädagogen, Erzieher, die es gibt, die kennen alle persönlich. Also schon alleine deswegen habe ich dich auch wahrgenommen, als ich euch da besucht habe.
Also ja, also tatsächlich, man muss ehrlicherweise sagen, das ist jetzt auch so ein bisschen am, also es kommt mehr, dass auch männliche Pädagogen unterwegs sind. Dadurch, dass ich ja in einigen Kitas ja unterwegs bin, durch die Frühförderung sehe ich das ja auch. Weiß aber auch, dass es, also wir haben ja ein generelles Problem, ne? Also was Erzieher, Ordner, Lehrer, Fachkräfte angeht, wir sind ja immer, ist es ja der Fall, da bin ich auch total dankbar, dass es bei mir jetzt erstmal nicht mehr so ist, dadurch, dass ich ja für mich selber unterwegs bin in der Frühförderung, also ich bin ja nicht angewiesen auf Kollegen in erster Linie, ne? Also ich habe ja 12 Kinder, die ich betreue und ich fahre zu jedem Kind hin, mach dann die...
Sind wir dann schon eigentlich in dem Linkslauf? Sonst würde ich gerne mal noch kurz beschreiben, wie bist du da angekommen zur Frühförderung?
Ich kann auch noch mal kurz zurückspulen. Wie gesagt, ich war dann in der Kita Falkennest 4 Jahre. War aber schon in dem 4. Jahr so, dass ich gesagt habe, eigentlich brauche ich noch was Neues. Mhm. Einfach auch, wenn du die Ausbildung machst und dann danach in dem gleichen Betrieb bist, würde ich jedem empfehlen, immer mal zu gucken, dass man noch mal was anderes sieht. Mhm. Einfach für seinen weiteren Lebenslauf und einfach auch für die Erfahrungen, die man sammelt. Bin dann ein halbes Jahr in den Hort nach Felken gegangen, weil ich mal gucken wollte, wie es ist, mit größeren Kindern zu arbeiten. Mhm. Und habe mich dann entschlossen, komme ich nämlich zu dem Punkt, Thema Erzieher, der Simon Herold, der war früher auch Torwart beim UAC, der hat nämlich in der Kita Falkennest gearbeitet mit mir zusammen. Der ist kurz nach meiner Ausbildung, als ich fertig geworden bin, ist der nämlich in die Frühförderstelle gegangen, zu Eltern helfen Eltern. Und der hat immer versucht, mich da einzubringen, weil er gesagt hat, das ist eine geile Arbeit, du kannst da ganz viel bewirken, du bist direkt am Kind dran, du siehst, dass Fortschritte passieren.
Sehr erfüllend.
Genau, das ist total erfüllend, das ist mehr erfüllend, als wenn man in der Kita arbeitet, ständig im Personalmangel ist, rumschwimmt, nur noch darauf guckt, dass man irgendwie eine Aufbewahrung hat, dass sich keiner irgendwie wehtut, ne, weil das ist es am Ende des Tages, wenn du 60, 70 Kinder plus X hast, aber nur 4 Fachkräfte. So in die Richtung. Ja, das ist ja leider, ist das ja oft so, dass durch Krankheit und Urlaub und dann noch Unterbesetzung man einfach sofort ins Schwimmen kommt. Und dann habe ich nach dem halben Jahr Hort in Felten habe ich den Schritt in die Frühförderstelle gesagt, beziehungsweise habe das gewagt, weil das schon nochmal was ganz anderes ist.
Erklärst du, was Frühförderung bedeutet?
Frühförderung ist so, dass Kinder mit Einschränkungen Frühförderung beantragen können. Kinder, die den Schuleignungstest nicht bestehen, also Rücksteller, haben das Recht auf Frühförderung. Oder zum Beispiel Kinder, die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Ne? Die haben auch das Recht darauf, Frühförderung zu beantragen und zu bekommen. Und wenn der Antrag durch ist, landen die Kinder bei uns auf den Tisch, also bei der Frau Rauter, bei unserer Leitung. Und dann werden die Kinder quasi bei uns aufgeteilt, je nachdem, wie viele Stunden man hat. Kriegt man so viele Kinder und dann geht man sozusagen in ein Erstgespräch mit den Eltern.
Ich hatte nur abgespeichert, dass Eltern so auf behinderte Kinder spezialisiert.
Ja, auch das ist auch bei uns mit drin.
Aber es ist ein neues Spektrum, ja. Also auch Kinder mit Migrationshintergrund, die gerade ankommen.
Genau.
Das war mir gar nicht bewusst.
Es geht darum, dass man auch diesen Kindern hilft, weil einem normalen Kita-Alltag ist das schwierig, ne? Ja. Die Sprache. Also klar kann man da die Sprache fördern, aber nicht so individuell, wie es bei uns geht. Mhm. Ja, weil das ist ja dieses, was ich gerade schon gesagt habe, du hast diese individuelle Förderung, wo du nur in einer 1-zu-1-Betreuung bist. Ne? Wo du das Kind direkt vor dir hast und genau merkst, okay, da muss an der Sprache jetzt zum Beispiel muss gearbeitet werden oder an der Feinmotorik oder Grobmotorik. Ne? Und das Wenn du jetzt das Kind betrachtest in deiner Gruppe.
Und sag mal, so weit ist dein Spektrum auch? Also ich sag mal, Feinmotorik.
Ja, das ist alles abgedeckelt. Na klar. Ja. Sonst könnte ich das auch nicht machen, wenn ich nicht wüsste, wie ich diese Bereiche abwickeln würde, dann hätte ich das Kind vorgesetzt und wüsste gar nicht, was mit ihm machen soll. Also ich bereite quasi, ist so ein bisschen auch abhängig von der Jahreszeit, also meine Angebote oder meine Aufgaben, die ich vorbereite, also jetzt zum Beispiel die Winterzeit, ne, dann geht es so ein bisschen in das Thema Winter, was ich dann habe, und dann bereite ich meine Wochen immer halt vor. Immer natürlich darauf abgespeckt auf die Kinder, also es sind ja verschiedene Altersgruppen, verschiedene Hintergründe, die haben, und darauf wird es dann quasi bezogen. Also, und dann kommen die Angebote, die Aktivitäten, die ich mit denen mache, und ist bei mir meistens immer so, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, ist ja auch in Ordnung, dass sich die Fördereinheit so aufbaut, dass es mit einem Buch losgeht, ja, wo es dann um das Thema geht, zum Beispiel jetzt das Thema Winter, ist dann ein Winterbuch, so ein Wimmelbuch zum Beispiel, die sind ganz cool. Dann gibt es eine praktische Aufgabe, die ich zusammen mache mit dem Kind, und am Ende gibt es noch ein Spiel meistens, was sich dann auch auf dieses Thema bezieht. Wo es dann auch nochmal um Konzentration geht, ja, wo es auch darum geht, zu gucken, sich an Spielregeln zu halten, zum Beispiel, das spielt alles damit rein. Und das ist schon meine tägliche Aufgabe, die ich mit den Kindern dann habe.
Neben bist du spezialisiert auf Kinder eigentlich? Oder hast du auch Jugendliche?
Erwachsene? Nee, weil das muss man dazu sagen, die Frühförderung ist immer nur von...
Also du bist auf Frühförderung spezialisiert? Genau. Das heißt, halt kleinere Kinder?
Genau, bei uns sind nur kleinere Kinder, das ist quasi von Tag des, dass der Antrag durch ist, bis zur Einschulung.
Ja.
Also wenn die in die Schule quasi gehen, fallen sie bei uns aus dem Raster raus. Ne, dann ist nur noch so, dass die Einzelfallhelfer, glaube ich, da helfen können, wenn es nicht anders geht, also wenn das Kind es wirklich braucht. Ansonsten sind wir da raus. Also wir sind immer nur bis Schuleintritt, und dann ist die Frühförderung durch. Also mein Plan ist natürlich so, dass immer, man setzt sich ja Ziele und Pläne, und der Plan bei uns ist meistens so, dass man halt sagt, okay, man möchte das Kind so fit haben, dass es dann guten Gewissens in die Schule gehen kann.
Du hast vorhin beschrieben, du hast Erfolgserlebnisse dabei auch.
Ja, die sieht man ja. Also das, wenn man jetzt nochmal auf den Punkt zurückgeht, ich bin jetzt in der Kita unterwegs, ne, nehme mir was vor, eine Aktivität oder Angebote, und habe dann aber immer wieder die Situation Personalmangel. Zu wenig Leute, dann kann ich meine Angebote meistens nicht machen. Also das ist ja meistens so, dass das dann wegfällt, wenn man ja gucken muss, dass man halt irgendwie die Pausenzeiten abwickelt, dass man halt guckt, dass man die große Gruppe, die man ja hat, die kann man ja dann nicht splitten, weil man zu wenig Leute hat. Und dadurch, dass ich jetzt aber in der 1-zu-1-Betreuung bin, also das Kind immer vor mir habe und halt auch merke, ich habe ja dann immer den Werdegang, ne, von Tag 1 bis Ende, was ich auch alles dokumentiere, was das Kind jetzt gemacht hat und was es nicht gemacht hat, was es kann und was es noch nicht kann und was es dann aber kann. Ja, das sehe ich ja. Ja, das merke ich ja auch. Und das spiegelt ja auch deine Arbeit irgendwie wieder, ne? Also ich kriege ja von dem Kind meistens immer ein recht schnelles Feedback. So, Kinder sind ja
offen, ehrlich
und ja. Sagen dir ja auch offen heraus, okay, das war jetzt blöd oder das war nicht blöd, das hat Spaß gemacht, das hat nicht Spaß gemacht. Ne, und daher siehst du eigentlich dann auch recht schnell, dass du Erfolge erzielen kannst. Ne? Und sei es bei einem Kind, was die Sprache nicht beherrscht, ne? Auch da gibt es so schnell kleine Erfolge, an die man sich langhangeln kann. Ich hatte auch schon Kinder, die fast gar nicht gesprochen haben am Anfang.
Ja, gerade mit der Ukraine. Also ja. Da habe ich gesagt, das bewegt mich ja bis heute, dass man da so wirklich gebrochene Kinder und Mütter dann irgendwie begegnet ist. Und das ist dann also auch so ermutigend, wenn du die gleichen Kinder wieder siehst, irgendwie nach weniger Jahre später, und die sprechen akzentfrei Deutsch und können lächeln und haben Talente, die sie hier irgendwie entfalten, und man erinnert sich auch, wie das angefangen hat. Also ja, unglaublich wichtig.
Ja, absolut. Und es geht auch bei uns, geht es ja auch darum, auch den Eltern ein bisschen zu helfen. Ne, und auch da sind wir ja auch immer in Kontakt, oder ich zumindest dann auch. Was die auch vielleicht besser machen können, was sie auch mit ihrem Kind nochmal machen können, um halt auch dem Kind zu Hause zu helfen, um zu verhindern, dass es zum Beispiel einen Wutanfall gibt oder so. Ja, auch das haben wir ja auch alle. Ja, auch davon sind wir ja nicht befreit. Du nicht, ich nicht. Auch unsere Kinder haben mal einen Wutanfall. Ist ja auch das Normalste.
Das meine ich.
Ist ja auch das Normalste der Welt. Ist auch völlig in Ordnung. Die können auch einen Wutanfall haben. Aber am Ende geht es ja auch mal darum, wie reagiere ich darauf, ja, und wie gehe ich damit um. Und wenn man dann aber gefordert ist, ne, was ja auch völlig menschlich ist manchmal, ja, dann geht es ja auch darum, Wege zu finden, wie ich diese Überforderung überwinden kann, wie ich das Kind dann kriege in dem Moment, dass das halt diesen Wutanfall nicht weiter ausführt, sondern halt wieder zur Ruhe kommt und sich beruhigt. Ja, und das ist halt schön, das auch den Eltern mit auf den Weg zu geben, weil ich...
Also du arbeitest nicht nur mit den Kindern, sondern auch natürlich mit den Eltern.
Genau. Und also mit den Eltern bin ich auch in Kontakt. Und da habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das anfangs erwähnt hatte, die Frühförderung geht immer so los, wenn ich ein neues Kind bekomme, habe ich ein Erstgespräch zu Hause im Elternhaus, wo ich mich quasi erkundige, warum hat das Kind überhaupt Frühförderung bekommen, wie lebt es im häuslichen Umfeld, was ist zu Hause so los. Ne, da muss man sich auch ein Bild von machen, spielt ja auch oft mit rein, warum ist ein Kind, wie es ist. Na, weil zu Hause vielleicht der Baum brennt. Ja, kann ja sein. Und deswegen haben wir mal ein Erstgespräch, um uns da so einen kleinen Eindruck zu verschaffen, ein Bild zu machen, okay, wo muss ich ran? Ja, was muss ich machen jetzt, um den Eltern, um dem Kind zu helfen? Genau, das ist jetzt meine tägliche Arbeit.
Eltern helfen Eltern. Kannst du das mal beschreiben, was das Spektrum ist von eurer Arbeit und wie man vielleicht auch Kontakt zu euch aufnehmen kann, wenn man irgendwie denkt, dachte, das ist vielleicht eine Not, wo ich mal mich melden sollte?
Also vom Spektrum her, wir decken eigentlich alles ab, was so Förderung angeht. Also von Sprache angefangen bis hin zu Fein- und Grobmotorik, Konzentration. Ja, das ist so das, was wir eigentlich alles abdecken. Wie kann man Kontakt zu uns aufnehmen? Sie haben eine Homepage. Ich habe auch ganz simpel Eltern helfen Eltern.
Ihr seid auf Oranienburg fokussiert, oder?
Nee, regional ist das. Also ich fahre auch nach Velten, Oberkrämer. Mhm. Wir haben im Norden, haben wir in Zedenick und so, sind auch Kollegen unterwegs. Also wir sind nicht nur in Oranienburg, also auch im Kreis. Ich weiß gar nicht, kann ich dir gar nicht aus dem Kopf sagen, was das Weiteste jetzt so ist.
Aber man findet euch in der Anne-Pikan-Straße.
Genau. Unsere Förderstelle ist in der Anne-Pikan-Straße. Mhm. Nummer 7, glaube ich. 7, 8, irgendwie so.
Warte, 9, beziehungsweise 10.
9, ja, fast. Sie ist schon 7. Entschuldigung, 7 ist, 7 müsste dann Finish sein und 8 ist der Angelladen. Verwechsel ich immer.
Kann man finden, genau.
Google weiß Bescheid. Und ansonsten sind wir, also wir sind ja auch in den Kitas unterwegs und uns erkennt man immer ganz gut an den gepunkteten blauen Taschen. Ist immer so ein Markenzeichen von uns, weil wir alle die gleichen Taschen haben und oft sagen die Fachkräfte in den Kitas, die Frühförderung ist da, habt ihr an der Tasche erkannt. Nee, Spaß beiseite. Also uns kann man auch ansprechen, wenn wir in die Kitas gehen. Wenn ihr so eine Tasche seht, einfach ansprechen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Bedarf. Genau.
Achtet auf die Taschen. Sag mal, wollen wir mal über Handball sprechen?
Können wir, sehr gerne.
Wir hatten gerade Stadtempfang. Einmal im Jahr, dann ist der große Stadtempfang bei uns. Das heißt, Oranienburger werden eingeladen, auch Politiker und weiß ich nicht, Pfarrer und so weiter. Und der Stadtempfang ist jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Und dieses Jahr war das Motto gewesen, es lebe der Sport. Und deswegen habe ich mich gerade damit in dem Zusammenhang noch ein bisschen intensiver mit Sport in Oranienburg auseinandergesetzt. Und eine Frage, die findest du schon auch spannend. Was glaubst du, wie viele Sportvereine es in Oranienburg gibt? Sag mal eine Zahl.
20?
Über 100.
Über 100?
Mhm. Wow. Das ist krass, ne? Und wenn man dann anfängt, mal so durchzudeklinieren irgendwie was, also nur Anglervereine, also das ist die Frage, ist, manche Leute würden vielleicht nicht sagen, dass Angeln Sport ist, aber Angeln ist Sport. Also,
okay.
Aber es ist ein unglaublich breites Spektrum. Also alleine, was wir an Fußballvereinen haben, ist natürlich auch immer besonders wahrgenommen. Aber Judo, Club Samura, es gibt einen zweiten Judo-Club inzwischen, Volleyball, Basketball.
Aber sag mal ganz kurz, Volleyball?
VSV.
Oberhavel, ne?
Ja, genau.
Aber wo... Also die waren ja früher, waren die ja mal hier in
der... Sind die nicht bei euch in der MBS? Also ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber also ich weiß, dass die sehr erfolgreiche
Frauenmannschaft ist. Ja, die Frauenmannschaft, die schon, aber die waren früher in der HBI oder MBS, haben die, aber ich sehe die da nicht mehr tatsächlich. Also vielleicht haben die sich auch was Eigenes jetzt gebaut, aber oder trainieren woanders.
Kann ich dir nicht beantworten.
Aber das ist tatsächlich okay, ja, jetzt wo du sagst, Frau Schauber, ja, doch.
Ja. Und die Jungs, die Raptoren will ich auch nicht vergessen. Mhm. Das ist wirklich unglaublich, wie die sich dann auch entwickelt haben und komplett neue Sportart quasi etabliert haben. Ja. Aber Sport in Oranienburg ist unglaublich gefragt und unglaublich vielschichtig. Und eine der also die sichtgebenden Sportarten ist aber tatsächlich schon mal der Handball gewesen. Also das ist ja auch, also Handball verbindet man mit einzelnen Städten, die oftmals ja keine Bundesliga-Städte, also wenn ich jetzt sage Bundesliga, meine ich jetzt Fußball, Bundesliga, da hast du ja immer so die großen Städte von Deutschland, aber Handball sind irgendwie so andere Städte, die dann irgendwie wahrgenommen werden. Und ja, also jetzt sind wir jetzt nicht in der ersten Bundesliga, aber man findet Oranienburg schon auf der Handballkarte. Und Oranienburg ist vielleicht jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber im Handball spielen wir schon eine Rolle. Und das hat sich auch so entwickelt im Laufe der Zeit. Also jetzt bist du da relativ jung, also hast du jetzt was der Geschichte vom OHC erzählen kannst, aber wie hast du den OHC wahrgenommen? Wie bist du aufmerksam geworden?
Naja, also ich bin zwar noch recht jung, aber die Geschichte vom OHC, die habe ich schon...
Kannst du sehen, ja, da solltest du ja, stimmt.
Ja, also die habe ich schon auch ein bisschen verfolgt, und wenn man das sieht, dass man hier ganz früher in der Bahnhofshalle gespielt hat, ne, ja, da ging das ja alles los, und wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir darüber reden...
Das weiß ich ja noch nicht mal. Was meinst du mit Bahnhofshalle?
Na, das Ding war beim S-Hornhof, war die, da haben die früher gespielt.
Die Bahnhofshalle. Ach, du meinst bestimmt am Ruhrgymnasium,
ja,
sein?
Ja.
Ach, die Bahnhofshalle, ja, jetzt haben wir kurz
überlegt. So hieß das, so wird das immer tituliert beim OHC. Aber wenn man sieht, wie sich der Verein jetzt dann auch über die Jahre stetig weiterentwickelt hat und da halt auch einfach ein, so kann man es ja sagen, ein Drittliga-Dino ist.
Jo.
Ja, also konstant dritte Liga über viele, viele Jahre. Dann ist das schon faszinierend, ne? Dass man in einem Verein, wo man jetzt nicht unbedingt die Strukturen hat, wie es bei einem Bundesligisten ist, ne? Mit Geschäftsstelle, mit 5, 6, 7, 8 Leuten, die da fest angestellt sind. Ne? Das haben wir ja alles gar nicht. Sondern hier sind das ja alles ehrenamtliche Mitarbeiter, beziehungsweise Personen, die halt einen Vollzeitjob ausüben und nebenbei den OHC führen. Ja, das muss man sich alles vor Augen führen. Und dass man das trotzdem schafft, den Verein über die Jahre so stetig weiterzuentwickeln und das so hinzubekommen, dass man Jahr für Jahr die dritte Liga hält und da auch oben mitspielt, das ist schon nicht verkehrt, und das ist schon, da muss man schon den Hut vorziehen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man das so hinbekommt. Wie ich den Verein erlebt habe, naja, es war tatsächlich immer sehr geil, gegen den OHC zu spielen, weil die Halle immer voll war. Damals habe ich ja ich habe mit 18 mein erstes Drittligaspiel gemacht. 15-2 damals, und da haben wir gegen den
OHC. 900 Leute hast du gesagt? Hast du da erlebt? Also, du hast vorhin mal von 100 Leuten gesagt.
Ja, ungefähr. Also, offiziell sind es immer ein bisschen weniger, aber wenn man die da oben noch rumstehen.
Ja, nicht für Protokoll, also für Protokoll ist kein
Ja, aber also, es gab ja auch schon Zeiten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo wir. Eine kurze andere Geschichte, wo wir den HSV Hamburg zum Beispiel in der Halle hatten, als sie damals insolvent gegangen sind von der ersten Liga und dann in der dritten Liga neu starten mussten, da war das Ding ausverkauft und da war ein Einlassstopp. So, und da standen die oben, glaube ich, in dritter oder vierter Reihe, und das, also da hätte ich gedacht, dass das Hallendach fliegt weg. Und genauso in den Derbys gegen Potsdam. Das waren richtig, richtig geile Spiele, die wir da hatten, mit fantastischem Publikum, und das war das, wie ich den Verein kennengelernt habe, ne? Also familiärer Verein, Halle immer voll, geile Stimmung, geile Hampelfeste, die gefeiert wurden, auch immer enge Spiele, und ja, so habe ich den Verein kennengelernt und auch lieben gelernt. Ja, und das sind alles Gründe, warum ich gesagt habe, irgendwann, ich möchte hier nicht mehr weg, ich bleib hier. Und ja,
so. Ach, apropos enge Spiele, also nur, dass man vielleicht nochmal historisch irgendwie erinnern kann, wo wir gerade sind. Also wir haben jetzt Platz 11 von 16 Seite, und wir sind am 10. Spieltag, und ihr habt gerade 31-29 gespielt gegen Wienhorst. Was der zweite gerade ist, also und zwar in Wienhorst, ne?
Genau, also ja, um es kurz einzuordnen, unsere Saison bisher ist natürlich alles ein bisschen anders gelaufen, als wir uns vielleicht vorgestellt haben.
Ja,
gehört aber zu Sport auch dazu, dass man mal auch Phasen hat, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Geht immer auch so ein bisschen darum, zu reflektieren, zu gucken, okay, warum ist es so, wie es ist, die Lehren daraus zu ziehen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg und auch ganz gut dabei, das zu machen. Und jetzt haben wir letzte Woche mit dem Spiel in Finnhorst auch gesehen, dass wir bei den großen Gegnern in unserer Liga ja auch mithalten können und denen auch Paroli bieten können. Geht halt immer darum, dass man sein Herz auf der Platte lässt, alles da rein, was man hat. Und das, wenn wir das machen, dann werden auch die Ergebnisse wieder kommen, bin ich mir sicher. Und am Ende geht es auch darum, ein Stück weit demütig zu sein. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig, dass es halt, dass einem nichts geschenkt wird, sondern dass man für vieles, vor allen Dingen auch beim Handball, viel arbeiten muss, viel investieren muss, viel Fleiß reinstecken muss. Und dann gewinnen wir die engen Spiele auch wieder, bin ich mir ganz sicher. Und letzte Woche war es halt immer ein bisschen Spielglück, was wir nicht hatten.
Man sieht doch, es schmerzt auch noch. Also.
Ja,
aber ihr habt gespielt und ihr habt ganz knapp.
Ja, das ist auch alles fein.
Sie haben fast gewürfelt, ne?
Ich bin halt vom Typ her so, ich kann inzwischen besser, ich glaube.
Aber man sieht ja an, du leidest auch.
Ja, natürlich, weil ich kann schlecht verlieren, ne? Also ich möchte immer gewinnen.
Ja.
Ja, egal ob es zu Hause bei den Kindern, wenn ich ärgerlich nicht ist.
Oder ehrlich,
auch, ja? Ja, ich möchte immer
gewinnen. Ich schon mal ein Bett und
über den Tisch. So jetzt nicht, aber wenn du meine Frau irgendwann mal siehst, kannst du sie gerne mal fragen. Also was Verlieren angeht, ist schon ich besser.
Genau danach fragen.
es ist schon besser geworden. Aber gerade beim Handball, ich kann unglaublich schlecht verlieren. Ich will immer gewinnen. Ich will immer am besten irgendwie so, weil es einfach auch ein geiles Gefühl ist zu gewinnen und dann danach in der Kabine zu sitzen, mit den Jungs Blödsinn zu labern, einfach auch so dieses gute Gefühl zu haben. Und deswegen, ich war schon immer ein schlechter Verlierer. Aber ich kann das einordnen. Ich kann auch einordnen, dass man gegen Finnhaus verlieren kann und dass das auch in Ordnung ist und dass wir mit der Art und Weise auch leben können, wie wir da verloren haben. Aber trotzdem, Gewinnen macht einfach mehr Spaß und ich bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Wochen auch wieder tun werden.
Aber jetzt sind jetzt nicht alle Türen Handballfans, aber 31-29, das klingt für mich wie ein Unentschieden, ehrlich gesagt.
Es wäre auch möglich gewesen, Unentschieden zu holen.
Ja, also wenn du siehst, wie schnell es hin und her geht, also
über den
dann fast schon Zufall, irgendwie wer jetzt dann den einen Anlauf noch zuletzt hat.
Ja, genau, also es sind über das ganze Spiel gesehen sind es Kleinigkeiten, die uns dann halt so ein bisschen den Punkt halt wegnehmen oder den Sieg. Aber ja, es wäre durchaus drin gewesen, es wäre auch drin gewesen zu gewinnen. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Spielglück gehabt hätten, wenn wir zwei, drei freie Bälle mehr reingeworfen hätten, dann hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Aber das ist halt beim Handball alles sehr nah beieinander. Ja, das ist halt das Schöne an unserem Sport, dass das so schnell ist, dass man sich nie sicher sein kann, dass das Spiel durch ist, dass man es gewonnen hat. Ich glaube, viele, die bei unseren Heimspielen sind oder waren, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn wir ab und zu mal mit 6-7 Toren führen und dann am Ende auf einmal nochmal unentschieden oder nur noch plus 1 haben. Ja, das kennen wir auch ganz gut. Ich glaube, das ist halt das Schöne an unserem Sport, dass es nie safe ist, dass das Spiel durch ist. Aber es kann immer passieren, selbst bei minus 10 habe ich auch schon selbst erlebt, zugunsten von uns in der Zeit hier bei uns, dass man auch Spiele noch drehen kann, wenn man schon mit 7-8 Toren hinten liegt. Ja, das man muss nur dran glauben. Und wenn man dran glaubt und der Meinung ist, okay, wir sind halt einfach gut genug, um das noch zu drehen, dann kann man das schaffen. Ja? Und das ist halt das Coole an unserem Sport, dass es nie langweilig wird.
Also das ist auf jeden Fall eine Figur, die man machen kann. Also selbst wenn man gar keine Ahnung hat vom Handball, aber es hat einen enormen Unterhaltungswert.
Ja, also voll. Also ich glaube, wenn man jetzt auch gesehen hat, beim letzten Großturnier, die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel, was die für eine Euphorie erfacht haben da bei den Olympischen Spielen. Wahnsinn, was sowas einen irgendwie auch so mitgeben kann. Und bei uns ist es ähnlich, ne? Wenn die Halle ausverkauft ist, wenn es ein enges Spiel ist. Ich kann das ja mal gar nicht so greifen, weil ich in einem Spiel, also ich werde immer darauf angesprochen, merkst du das eigentlich, was du da eigentlich mal machst auf dem Spielfeld? Und dann sage ich, nee, also ich bin da so in einem Tunnel gefangen.
So Adrenalin.
So viel Adrenalin und so viele Emotionen, die da drin stecken, dass man das oft gar nicht wahrnimmt, was eigentlich gerade hier los ist. Und wenn man sich das danach aber nochmal anguckt und dann auch merkt, was die Halle auch für einen Druck ausüben kann auf den Gegner, dann ist das schon geil und dann macht das schon Spaß. Und dann ist diese Halle hier auch dafür prädestiniert, einfach auch geile Handballfeste zu feiern.
Meine ernst dumme Frage, wenn jetzt jemand reingerutscht ist, der jetzt so gar nicht weiß, was Handball jetzt von Fußball unterscheidet, außer dass das eine mit der Hand mit anderem Fuß ist. kannst du mal so wirklich so für Einsteiger mal kurz erklären, was macht Handball aus? Also wie viele Leute, wie viele Spiele, also wie lange ist so ein Spiel? Und so mal ganz kurz erklärt so für Grundschüler.
Ja, also ist eigentlich recht simpel. Es ist 6 gegen 6 auf dem Feld plus ein Torhüter. Die Spielzeit ist 32 Minuten im Erwachsenenbereich.
Netto? Bitte? Netto ist die Spielzeit, weil es dann.
Ja, genau, es gibt Unterbrechungen, Auszeiten, Wischpausen. Also
wofür braucht man eine Wischpause?
Naja, ist ja so, dass man.
Pass auf, eine Anekdote. Ja. Ich glaube, wir standen uns gegenüber. Und ich hatte den Ehrenanstoß durfte ich machen.
Ja, ich kann mich erinnern.
Ja, ich auch. Ja, das werde ich auch nicht vergessen. Ich hatte bis dahin Handball nur aus dem Schulsport irgendwie. Bin solide mitgeschwommen, aber auch nicht mehr. Ne? Aber ja, ich dachte, ja, danke, also dass ich das machen darf, hab mir jetzt ohne später gedacht in dem Moment, bis du mir den Ball so gespielt hast. Und dann stand ich wirklich da wie Max in der Rübe irgendwie. Und also man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein kräftiger Klettverstoß. Also ich habe den Ball nicht von meiner Hand bekommen. Ja. Und habe versucht, den irgendwie zu dir zurückzuspielen oder irgendwo hinzuspielen. Und also alle um mich herum haben gewusst irgendwie, was das für eine Blamage für mich ist. Also das war natürlich
kleine Anekdote, Spaß. Ne? Kleine Anekdote dazu, darüber wird heute noch gesprochen.
Schön, dass das nicht vergessen ist. Ja, ja, nee, hat sich mein Nachfolger auch dann mal blamiert? Wie durfte der das auch mal? Ich weiß es nicht.
Aber ich kann mich nicht erinnern.
Ja, mach das.
Ich glaube, du warst der Erste.
Ja, danke.
Also du bist sowieso immer herzlich eingeladen, glaube ich, bei uns. Aber komm gerne nochmal in den Anwurfkreis. Ich kann dir vorher nochmal erklären, wie
man... Ja, beim nächsten Mal vielleicht eine kurze Einweisung,
wie man mit einem Messer aussieht. Wie man mit einem klebrigen Ball umgeht. Nee, also Wischpausen hat...
Aber warum dieses Wachs? Also ich kann mir gar nicht vor... Ich verstehe gar nicht, wie man damit spielen kann.
Denn. Ja, also ich gehe mal erstmal kurz auf die Frage davor mit den Wischpausen ein.
Hängt zusammen, oder?
Nicht unbedingt. Wischpausen eher da, sind dazu da, weil wir ja schon alle viel schwitzen. Und wenn dann der Boden nass ist, erhöht das die Verletzungsgefahr. Ne?
Ach so.
Also auf einem nassen Boden rutscht du halt ganz schnell aus und kannst dir halt ganz schnell irgendwie dich schwer verletzen. Und dadurch, wenn man halt sieht, dass es nass ist, wird kurz die Timeout genommen, kommt der Wischer rauf und macht trocken und dann geht's halt weiter. Weil wenn man halt zum Beispiel in einem Vollsprint ist und dann auf so einem nassen Fleck abstoppt,
ist wie Eis.
Das ist wie Eis und dann kannst du dir halt auch anders reißen und das muss man muss halt nicht sein. Deswegen, deshalb die Wischpausen. Warum spielen wir mit Kleber? Einfach, du wirst das jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, aber einfach um mehr Kontrolle über den Ball zu haben. Der Ball ist ja schon recht groß. Also ist ja die
Ich hatte dadurch keine Kontrolle mehr über den Ball.
Ist ja Größe 3.
Aha.
Ja, und stell dir vor, also Größe 3 ist ungefähr.
Was heißt Größe 3?
Ja, es gibt ja Mini, also Handball Mini für den ganz Kleinen. Der ist ungefähr, weiß ich nicht, groß, ein bisschen größer als ein Tennisball.
Mhm.
Dann gibt es die Größe 1 für, ich glaube, das ist dann D-Jugend. Größe 2 ist dann ab C und B.
Das ist beim Fußball anders, oder?
Das weiß ich gar nicht. Da müssen wir mal...
Okay, ihr habt Abstufungen.
Ja, aber größer. Ich glaube, also kann sein, dass es beim Fußball auch Abstufungen gibt.
Mhm.
Aber die sind, glaube ich, nicht so groß wie bei uns. Mhm. Ich glaube, da gibt es 4er und 5er. Irgendwie sowas könnte sein. Und dann halt im Herrenbereich oder im Erwachsenenbereich ist dann Größe 3. Und jetzt stell dir vor, der Ball ist größer als deine Hand. Also du könntest ihn gar nicht greifen, wenn du schwirrst. Ja. Und sollst dann aber aufs Tor werfen. Also wie soll das funktionieren? Also es ist schon so, dass in den unteren Ligen so ist, dass ohne Kleber gespielt wird. Aber das macht doch keinen Spaß. Also es ist ja auch so, dass man mal einen Dreher macht, also dass der Ball die Richtung verändert. Zum Beispiel, ne? Also sowas gibt es ja auch bei uns. Oder einen Heber oder sowas. Und dafür ist halt, also ich könnte ohne Kleber, ehrlicherweise, könnte ich nicht spielen.
Also ihr habt es gesehen, das hat funktioniert, aber... Ja. Erklären kann ich es nicht.
Genau, das ist einfach dadurch, um die Kontrolle über den Ball zu haben. Ja, um den leichter fangen zu können, um halt auch besser aufs Tor zu werfen, um gezielter zu werfen. Dafür spielen wir halt mit Kleber. So. Und um darauf zurückzukommen, Handballsport an sich, also wie gesagt, es spielen 6 gegen 6. Plus ein Torwart. Gewechselt werden kann jederzeit. Also es ist egal, ob du im Angriff oder in der Abwehr bist. Das ist ja wie beim Fußball, wo du dann das anzeigen musst. Man muss es dann gibt eine Wechselzone und die musst du halt einhalten, aber du kannst immer rausrennen, immer reinrennen. Ziel ist natürlich, ein Tor zu werfen und am besten noch eins mehr als der Gegner. Und dann gibt es natürlich Spielzüge, die man spielt. Also das ist immer Angriff gegen Abwehr sozusagen. Und der Angriff versucht natürlich irgendwie an der Abwehr vorbeizukommen mit bestimmten Spielzügen, also mit Kreuzbewegungen oder mit Einläufern.
Es gibt auch Rollen beim Handball, ne?
Genau, es gibt verschiedene Positionen. Es gibt den Linksaußen, den Rückraum Linken, den Mittelmann. Das ist so ein bisschen der Zehner beim Fußball, der halt so die ganzen Fäden vorne im Angriff zieht. Der halt bestimmt was gespielt wird. Also oft sagt man der verlängerte Arm des Trainers dann in dem Moment. Dann gibt es den Rückraum rechts. Das sind dann meistens die mit links werfen, also Linkshänder. Und rechts außen ist auch meistens ein Linkshänder, der ist dann neben dem Rückraumrechten und ein Kreisläufer. So, das sind die Positionen bei uns. Genau, da wird halt versucht, ein Tor zu werfen. Und die andere Mannschaft versucht natürlich abzuwehren. Und dann, wenn sie ein Tor bekommen haben, gibt es das Mittel der schnellen Mitte. Also das heißt, der Ball geht schnell zum Anwurfkreis. Am besten so schnell, wie es geht. Und alle versuchen erstmal hinterher zu rennen. Um zu versuchen, dass irgendwo eine Überzahl ist in der Abwehr und dann halt ein einfaches Tor zu werfen. Und wenn das nicht klappt, dann spielt man halt im Positionsangriff 6 gegen 6.
Genau. Bei euch wird relativ häufig ausgewechselt oder jemand sitzt auf der Bank, darf da nochmal wieder rein irgendwie. Also das funktioniert auch mit den roten Karten, sage ich mal. Fußball halt, haben wir, glaube ich, viel vor Augen.
Ja, also wenn, also muss man auch dazu sagen, wenn du eine rote Karte bekommst, ist es wie beim Fußball, dann bist du raus.
Ja, das auf der Tribüne Platz nehmen. Aber es gibt da noch so ein Zwischen.
Genau, es gibt dann noch die 2-Minuten-Strafe, die, wie es schon sagt, eine 2-Minuten-Strafe beinhaltet.
Ah ja.
Dann muss ich halt 2 Minuten auf der Bank Platz nehmen. 2 Minuten kann ich bekommen, wenn ich ein unsportliches Foul begehe. Das heißt, einen Spieler irgendwie von hinten am Trikot ziehe oder an den Arm greife. Aus Versehen im Gesicht treffe. Gesichtstreffer werden auch sofort mit 2 Minuten geahndet, wenn es aus Versehen ist vor allen Dingen.
Treffer, also mit dem Ball oder?
Nee, mit der Hand. Also in der Abwehr stehe und der Angreifer macht einen Zweikampf und ich treffe ihn mit der Hand im Gesicht, weil ich ihn irgendwie...
Und das kann schnell passieren.
Ja, weil ich abrutsche oder weil der zu schnell ist. Gibt ja schnelle und langsame Spieler. Ja, ist ja logisch, wenn jemand im Kreis spielt, der 110 Kilo wiegt und dann gegen einen Mittelmann verteidigt, der nur 80 wiegt, aber halt schnell ist.
Ja.
Kann es halt manchmal passieren, dass der schnelle Spieler halt die Hand vom Kreisläufer abbekommt, weil der halt einfach ein Stück weit zu langsam ist in dem Moment. Ne? Und genau, und dann kann ich 2 Minuten bekommen. Oder wenn ich halt mecker. Ne? Für Meckern gibt es auch öfter mal eine Zeitstrafe. So.
Finde ich sowieso spannend, dass in den verschiedenen Sportarten der Umgang mit dem Schiedsrichter sehr, sehr unterschiedlich ist. Also bei manchen Sportarten ist es völlig normal, dass man also wirklich sich in die Augen guckt und den Schiedsrichter bestimmt, irgendwie, oder der Schiedsrichter von außen beschimpft wird. In anderen Sportarten, und ich hatte den Eindruck, das ist meine leidenhafte Außenwahrnehmung, dass im Handball der Umgang mit, das ist insgesamt sehr fairer Sport, das kann es sein.
Ja, also, wenn man es mal so betrachtet, dass wir uns ja, dass es schon mal einen auf die Mütze gibt und dass es schon auch hart ist teilweise.
Es ist auf jeden Fall hart, ja, viel härter als Fußball, finde ich.
Der Handball ist, ich glaube, geprägt von Respekt. So, also der Umgang miteinander, der ist so respektvoll, also wenn man das sieht, dass man ja auch da gegen Freunde teilweise spielt, die man ja auch schon über Jahre kennt in den gegnerischen Mannschaften und es dann auf der Platte aber schon auch ein bisschen härter zugeht und man sich danach in den Arm legt und sagt, ey, war ein geiles Handballspiel, hat Spaß gemacht. Genauso ist der Umgang mit dem Schiedsrichter auch. Schiedsrichter können Fehler machen, genauso wie die Spieler auch. Und wenn ein Fehler passiert, dann ist es so. Und natürlich kann man dann aus den Emotionen heraus sich dann mal kurz aufregen, aber man hat doch gar nicht die Zeit, wie bei Fußball zum Beispiel, auf den Schiedsrichter loszugehen und den da voll zu labern. Ne, also die Zeit gibt's ja gar nicht dafür, ist um das Spiel viel zu schnell. Ne, wenn eine Unterbrechung ist, dann kann man sich mit dem Schiedsrichter unterhalten, kurz kommunizieren. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht zum Beispiel? Und dann ist es auch oft so, dass der Umgang auf Augenhöhe ist und dass einem kurz erklärt wird, ey, das war jetzt so oder das gefällt mir nicht gerade. Passt halt ein bisschen auf und dann weißt du auch Bescheid und dann ist okay. Dann geht's halt weiter. Also ich habe eigentlich selten erlebt, dass ein Spiel ausgeartet ist beim Handball. Also kann ich mich nicht dran erinnern.
So. Auch bei den Fetzen, ne? Das ist,
das Vierer. Voll, voll. Also der Umgang generell auch, wenn man auch sieht, was, also bei uns jetzt auch vor allem die Nähe halt zu den Fans, ne? Die ist ja schon da. Mhm. Also wenn du dann siehst, wie die Erwachsene oder auch die Kinder nach dem Spiel aufs Feld kommen, sich mit dir unterhalten, man Autogramme gibt zum Beispiel, das ist auch von uns aus, ne, also wir würden ja auch einen Teufel tun und da irgendwie und denen den Rücken zudrehen oder dann redet man ganz normal und dann spricht man vernünftig, und genauso machen wir es auf dem Feld auch. Na klar ist aus den Emotionen manchmal dann vielleicht ein bisschen mehr da, Aber das ist auch voll normal und das wissen die Schiedsrichter und das ist auch fein.
Gibt es bei euch eine gewisse Klientel? Also ich meine, so der typische Hockeyspieler ist hat einen anderen Lebenslauf als der typische Rugby-Spieler. Weißt du, was ich meine? Das kann man bei euch auch so ein bisschen sagen. Also wer findet zum Handballsport?
Oh, also da gibt's schon meistens in der Familie jemand, der gespielt hat.
Ja, ne? Also bei uns ist es auf jeden Fall.
Also so. Bei mir zum Beispiel ist es so, beim Papa hat früher zweite Liga gespielt und ich bin quasi in der Handballhalle groß geworden. Deswegen gab es für mich immer nur Handball. Also ich habe, bei mir war das immer so früher im Grundschulalter, ich habe Handball gespielt und habe auch Fußball gespielt. Aber Fußball neben Verein, weil Fußball konnte ich immer nach der Schule auf dem Bolzplatz spielen.
Ja.
Aber auf dem Bolzplatz konnte ich kein Handball spielen. Also das ist schwierig, auch überhaupt jemand zu finden, der da Handball spielen wollte, weil alle wollten Fußball spielen. Und dann habe ich immer gesagt, naja, weil auch bei mir in der Straße Jungs im Fußballverein waren, die immer wollten, dass ich den Fußball gehe, meinte ich, ich kann doch mit euch immer nach der Schule Fußball spielen, aber Handball nicht. Also bleibe ich beim Handball. Und das war auch immer so, habe ich dann auch so durchgezogen. Und ja, also da ist schon oft so, dass meistens die Eltern selber Handball gespielt haben und dass dann die Jungs, die auch bei uns rumlaufen, da auch eine Vorgeschichte für dann haben. Ja. Oder dann halt Freunde oder so gespielt haben, das ist auch oft so.
Sag mal, der OHC, der ist relativ stark im Nachwuchsbereich, ne?
Ich glaube sogar der größte Verein. Also wir haben die größte Mitgliederzahl im Land Brandenburg. Sogar mehr als Potsdam und Cottbus.
Aber ich glaube auch innerhalb von Oranienburg ist es relativ stark. Also ich habe den Eindruck, dass, wie gesagt, alles sehr leidhaft. Ich lehne mich aus dem Fenster, aber es gibt Sportvereine, die konzentrieren sich komplett so auf die erste Mannschaft und versuchen da drum alles rumzubauen, weil er mit Sponsoren und so hat. Und dann gibt es aber Vereine, die konzentrieren sich komplett auf den Nachwuchs.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich auch Kompromisse, wobei das im Idealfall funktioniert. Das ist natürlich dann, ich habe das Gefühl, dass ihr da ziemlich gut ausgeglichen seid zwischen erste Mannschaft und Nachwuchs.
Ja, absolut. Also es ist unglaublich wichtig, tatsächlich in unserem Bereich auch einen guten Nachwuchsbereich zu haben. Weil was ist denn, also das Beste, was dir dort passieren kann, ist aus einem guten Nachwuchsbereich zwei, drei Spieler rauszufiltern, die dann irgendwo in den Männerbereich ankommen.
Ja.
Dann im besten Fall in der dritten Liga.
Na, am Ende funktioniert es ja oben nur so.
Genau, oder? Genau. Und das muss ja das Ziel sein eigentlich, ne? Und da sind wir dabei oder sind wir dran. Dass wir halt auch versuchen, Spieler von der ersten Männermannschaft in die Jugendmannschaften zu schicken. Über Patenschaften oder über Verträge, um zu sagen, ey, Spieler XY aus der ersten Männermannschaft geht jetzt in die B-Jugend zum Beispiel und macht dann einmal die Woche dort ein Training. Zum Beispiel auch unser Trainer Darius Kai, der hat jetzt, glaube ich, ist jetzt mit bei der B-Jugend mit dabei. Der macht ein oder zweimal die Woche dort, trainiert er die auch und holt die und guckt dann auch, was da für Spieler rumlaufen.
Ach, auch aus der
ja,
aus,
hm? Genau, und das muss ja das Ziel sein, um zu sagen, ey, du bist schon von klein auf, werden die Kinder so begleitet, dass sie irgendwann die Möglichkeit haben, bei uns in der dritten Liga zu spielen. Das muss ja das Ziel sein. Ich glaube, das schafft der Verein ganz gut. Auch mit den Besetzungen in den jeweiligen Jugendmannschaften. Auch, ich glaube, der Hannes Steutner zum Beispiel aus der zweiten Mannschaft ist da jetzt, glaube ich, noch Co-Kapitän. Macht jetzt die C-Jugend zum Beispiel. Ne, und das muss ja das Ziel sein, immer auch Spieler zu finden, die dann auch Mannschaften übernehmen, um einfach auch da genug Kompetenz zu haben, dass die Kinder oder Jugendlichen vernünftig aufgebildet werden. Ne? Das machen wir und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Weil nur so kann es funktionieren. Man kann nicht immer Jahr für Jahr Spieler von irgendwo holen für in Anführungsstrichen viel Geld, weil das macht dann auch keinen Sinn und das ist auch nicht der Weg, den der OHC nehmen will, weil wir wollen uns ja irgendwie auch mit der Stadt identifizieren. Und wie kannst du das machen? Naja, mit Spielern, die hier groß geworden sind, ne?
Aber dann ist ja nur eine andere Konfliktlinie, die ich immer so sehe im Sport. Also ja, welche, also so Mannschaftssportart meine ich. Du hast Leute, die sind sehr leistungsorientiert, also Sportvereine. Also du hast ja im Prinzip keine Chance, da irgendwo Spaß zu haben, wenn du nicht was mitbringst, irgendwie eine Chance hast irgendwo. Und dann gibt's andere Sportvereine, die gar nichts drauf geben, weil sie vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten haben. Bei manchen Sportarten habe ich auch das Gefühl, da ist es richtig verabredet. Also der Sportverein, da sind so die Spaß haben wollen und dann, wenn du aber mehr Leistung bringen möchtest, dann solltest du versuchen, in den Sportverein zu kommen. Beim Fußball ist es so in Oranienburg. Oder sie gestern Abend nennen möchte. Letztendlich brauchen die sich auch alle, ne? Mhm. Beim Handball ist es ja, es gibt jetzt nur einen Handballverein in Oranienburg. Wie kriege ich denn das Problem gelöst? Oder ist das, also ist ja klare Ansagen, also bewusst leistungsstark sein oder der Schwarz steht im Vordergrund?
Na, ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Also ich glaube schon, dass der Verein so einen Mittelweg versucht zu finden oder gefunden hat. Dadurch, dass es in den jeweiligen Jugendmannschaften ja immer die E1 zum Beispiel gibt und die E2 oder die D1 und die D2, wo dann auch so ein bisschen schon nach den, so ein bisschen differenziert wird nach leistungsstark und vielleicht auch erst neu angefangen.
Ne, ich kann E heißt jetzt die kleineren,
genau, und die sind die, genau. Also E-Jugend ist klein, dann kommt D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend und dann kommt dann der Männerbereich. Und ich glaube schon, also es kann ja auch nicht funktionieren, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Mannschaft in der D-Jugend zum Beispiel, die potenziell schon ein gutes Niveau hat, und dann kommt jemand da rein, der gerade neu anfängt und aber gar nicht dieses Niveau hat, dann kann ich den da nicht mitschwimmen lassen. Ja. Also muss ich einen Weg finden, wie kann ich oder wie schaffe ich es, trotzdem Kinder zu begeistern, ja, und auch beim Sport zu bleiben, würde ich nicht schaffen, wenn ich den damit in diese leistungsstarke Gruppe reinbringe. Da würde der nur abfallen, dann hätte er keine Lust mehr, weil er gar nicht mithalten kann. Deswegen hat es der Verein geschafft, verschiedene Jugendmannschaften aufzubauen, ne, also dann D1, D2, und in der D2 sind dann halt dann die, die vielleicht nicht so leistungsstark sind, aber sich entwickeln können, ne, und über die Zeit dann vielleicht auch Sprünge machen, sich so weiterentwickeln, dass sie dann irgendwann zu den Leistungsstarken aufsteigen können. Oder wenn du halt sagst, okay, ist es nicht so, aber dann bleib halt hier und hab Spaß. Das ist halt auch gegeben bei uns. Und das ist halt wichtig, weil ich halt schon glaube, gerade in dem Alter zwischen 10 und 13, 14, die Kinder brauchen Abwechslung. Die brauchen Bewegung. Ja, die brauchen irgendwie auch
einen Ausgleich. Dass es gerade in dem Alter, so, ich sag mal, ab 13 schwierig ist, also,
ja.
Oder schon mal ein Erfolg ist, wenn man sich überhaupt hält beim Sport.
Genau, und das ist ja dann der Weg zu sagen, okay, ich zwinge sie nicht in eine Leistungsgesellschaft rein,
ja.
Weil das führt ja dazu, dass sie ganz schnell keine Lust haben und aufhören, sondern ich gebe ihnen die Möglichkeit, in einer zweiten Mannschaft trotzdem Handball spielen zu können, vielleicht neue Freunde zu finden, Kontakte zu knüpfen und diesen Ausgleich zu dem anderen zu haben, ne? Also zu der Schule, die ja für viele eine Qual ist, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, also gerade in dem Alter haben die ja meistens ja gar keinen Bock auf Schule. Ja, und dann ist es doch wichtig, einen Ausgleich zu haben und sich auszupowern, ja, und nicht auf plopp gesagt doofe Gedanken zu kommen.
Ja, man hat eine Vorstellung, was du meinst.
Ja.
Was ist denn das richtige Alter, um einzusteigen? Also ist das so, wenn du nicht ab bis 8 dazugekommen bist, ist das eigentlich sowieso vorbei, oder?
Das ist Quatsch. Also, richtige Alter gibt es, glaube ich, gar nicht. Also man kann auch mit 10 noch anfangen und erfolgreich werden, ne? Das ist so ein bisschen. Kommt es ein bisschen darauf an, wie ich dazu stehe, wie ich da Bock drauf habe. Also ich habe zum Beispiel mit 4 Jahren angefangen, aber weil ich halt auch in diese Familie-Schiene da reingerutscht bin mit meinem Papa, ne? Und aber es ist unterschiedlich. Also es gibt auch welche, die erst mit 8 angefangen haben und trotzdem mal bei Profi sind oder erst mit 10. Wir hatten mal einen in der Mannschaft, der ist jetzt nicht mehr da, aber der hat mit 14 erst angefangen, Handball zu spielen und hat trotzdem in die Liga geschafft. Also über Einstellung und über Fleiß kann man das trotzdem schaffen. Also es gibt kein richtiges Alter. Natürlich ist es so, je früher ich anfange, ne, desto mehr Grundlagen habe ich und desto einfacher fällt es mir dann im weiteren Werdegang Handball zu spielen. Aber wenn ich mich jetzt mit 14 entscheiden wollen würde, Handball zu spielen, kann ich das immer noch machen.
Aber ich erinnere mich, wir sind schon fortgeschritten. Also ich habe noch so viel auf dem Zettel und guck auf die Uhr, also wie schnell so eine Zeit rum ist. Ich kann mich erinnern, Corona war ein krasser Bruch führen. Also natürlich für die ganze Gesellschaft, aber ich erinnere mich sehr genau, wie kurz vor Corona 2019, da war so eine Vision, die fand ich sehr, sehr mutig. Und dann soll es gerade losgehen, so die ersten Flöcke waren eingeschlagen. Stefan Kretschmer war sogar in Radeburg gewesen und da so.
Heiner Brand,
ja, also da war die. Also da das bin ich selber auch an meine Grenze kombiniert vorstellen zu können, wie man das löst. Auch. Also man bringt eine komplett neue Hand oder sowas. Aber irgendwie war so viel Kraft auch in dem Moment dahinter, sodass man sich das vorstellen konnte, dass es vielleicht doch funktionieren könnte. Und dann kam Corona und der schlimmstmögliche Zeitpunkt eigentlich. So hatte ich das empfunden und das alles komplett auf Null gesetzt und also so war mein Eindruck von außen und ich habe auch mal ein bisschen reingefühlt bei den Vereinen, wie ist das jetzt eigentlich, also verliert ihr jetzt eure Mitglieder, geht das gerade alles kaputt, also das hat auch was gemacht, also viele sind aber insgesamt auch geblieben und danach hat man, glaube ich, sich dann nochmal komplett neu erfinden müssen, aber trotzdem, ne? Wie hast du denn die Zeit erlebt oder beziehungsweise, wie habt ihr Corona überstanden? Corona fühlt sich jetzt schon unglaublich weit weg an. Also irgendwie haben wir alle natürlich geschafft, das zu verdrängen, aber das hat schon auch was gemacht so mit Strukturen. Das war schon ein Bruch.
Ja, es war, ich fand es heftig. Also jetzt gar nicht, also ja, auf Sport bezogen, aber generell gesellschaftlich,
ja.
Weil es einfach ein kompletter Cut in allem war. Also man durfte ja gar nichts mehr, ne? Und wir hatten das große Privileg, wir durften weiter trainieren unter gewissen Voraussetzungen dann irgendwann. Was aber auch total merkwürdig war, weil wir haben trainiert, aber für nichts. Also wir hatten ja keinen Spielbetrieb.
Ja.
Und dann sind wir in die Halle gekommen und ja, okay. Jetzt sind wir hier und toll, irgendwie komisch. Alle müssen zu Hause bleiben und wir dürfen jetzt hier aber trainieren für gar nichts eigentlich, ne? Weil du ja eigentlich, du hast ja, wenn du unter der Woche trainierst du ja mal für einen Samstag oder für einen Sonntag, um bestmöglich dein Spiel spielen zu können.
Ja.
Ne? Und das hatten wir nicht. Also wir hatten, glaube ich, einen.
Ihr durftet trainieren, durftet aber nicht gegeneinander spielen.
Genau, wir haben im Training gegeneinander gespielt, ne? Also wir mussten uns vorher mal testen, durften dann ins Training gehen, wenn wir negativ waren. Aber wir hatten es gab keinen Spielbetrieb. Also keine Liga, nichts. Das erste halbe, dreiviertel Jahr. Und dann bist du irgendwann an so einem Punkt, wo du denkst, warum komme ich jetzt hier in die Halle? Wofür mache ich das?
Ja.
Ne? Und das war ganz komisch irgendwie, ne? Weil wir hatten dann, es war ja dann auch irgendwann, hieß es ja auch, man darf nach um 9 oder 10 nicht mehr auf die Straße. Das war ja dann auch noch, ne? Und dann hatten wir alle so ein Schreiben, dass wir Profisportler sind und uns nach um 10 noch unterwegs sein dürfen, weil wir irgendwie noch nach Hause kommen müssen. Ja, sonst hätten wir eine Strafe bekommen. Und das war alles so suspekt, ne? Also wie auf einmal einem alles genommen wird. Man durfte nicht mehr in den Wald, man durfte nicht mehr auf den Spielplatz raus, man durfte ja gar nichts mehr, man durfte sich nicht mit Freunden treffen, man durfte kein Weihnachten feiern, nichts. Und das war so strange. Und dann stehst du da in der Halle und trainierst mit 14 Leuten und denkst aber, hä, warum dürfen wir das jetzt? Aber man darf nicht mehr auf den Spielplatz gehen. So diesen Gedanken hattest du die ganze Zeit und das war so komisch. Und dann wurde ja irgendwann Schritt für Schritt der Spielbetrieb wieder so ein bisschen aufgenommen. Dann gab es so eine Art Ligapokal, so, wo es aber eigentlich auch um nichts ging.
Ich kann mich auch erinnern, also ich habe die auf der anderen Seite verfolgt, also wo wir dann alle zusammen beraten haben. Also wir haben natürlich, waren eher Befehlsempfänger, weil natürlich war das schon von oben klare Ansage. Aber wir mussten dann doch durchsetzen, wir mussten auch selber darüber beraten, was ist denn sinnvoll, was nicht. Und später hatte ich auch rausgefunden, mit den Spielplätzen abriegeln, hat eigentlich keinen Sinn gemacht.
Nee.
Aber man wusste das in dem
Moment
einfach auch nicht.
Ja, also. Ja, aber deswegen, also das war ja auch für alle eine neue Situation. Und dann war ja, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen, wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen, aber ohne Zuschauer.
Mhm.
Also komplett leere Halle. Das ist natürlich auch nicht das Gleiche, als wenn die Halle komplett voll ist.
Ne?
Also es ist ein ganz anderes Handballspiel, ganz anders irgendwie. Und das war auch ganz, also
wie so eine Trainingseinheit so ein bisschen.
Ja, wie so ein Trainingsspiel. Ja, ne? Also hatte keinen richtigen Ligaspielcharakter, sag ich mal. So, und dann war es irgendwie auch so, dass wir zwischendurch auch allesamt, also das ist auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ein Zusammenspiel vom Gesamtverein, dass wir alle auf unsere Gelder verzichtet haben oder auf ein Stück davon und nur anteilig was bekommen haben. So konnte der Verein sich über Wasser halten.
Das ist, ne? Weil die, einfach nicht mehr gegeben.
Weil sonst hätte es dem Verein auch nicht mehr gegeben.
Ja.
Ne? Muss man auch ehrlicherweise sagen. Also für den Verein war das natürlich auch die Vollkatastrophe.
Mhm.
So ein Worst-Case-Szenario, was halt niemals hätte eintreten dürfen, aber dann halt eingetreten ist. Und dann musste man halt auch alle Köpfe zusammenstecken. Und ja, das war also eine ganz blöde Zeit, wo man einfach auch, wo man jetzt im Nachhinein auch so darüber denkt, okay, Corona, wie du gesagt hast, Corona ist gefühlt total weit weg, aber es ist ja gar nicht. Das ist irgendwie immer noch ein Bestandteil unserer heutigen Zeit, nur anders halt. Man geht anders damit um.
Aber die Gesellschaft ist auch immer noch nicht die sie vorher war, also das merkt man auch immer noch.
Ja, genau, das kommt auch dazu, ne, und ja, aber wie gesagt, für den Handball an sich war das irgendwie komisch. Und dann war ja irgendwann so dieser Step zur, wir wollen alles, dass es wie früher ist. Und dann waren irgendwie nur 300 Leute in der Halle zugelassen. Glaube ich, ne, da war dann ja ein bisschen Stimmung in der Halle, aber es war auch immer noch nicht das Gleiche. Aber man war irgendwie froh, dass man wieder vor Leuten haben spielen konnte.
Ja.
Naja, und jetzt ist man irgendwie in der Situation, wo man sagt, okay, die Halle ist jetzt jede Woche voll und diese Krankheit gibt es aber immer noch. Also ich bin da auch sehr zwiegespalten, warum man das früher so dargestellt hat, dass es das Schlimmste auf der Erde ist und jetzt irgendwie gar kein Bestandteil mehr ist. So, also es wird irgendwie klein geredet heutzutage.
Naja, ich sehe das schon ein bisschen anders. Also zu dem Zeitpunkt war Corona auch nicht mehr das, was das heute ist. Also es war halt einfach eine Version der Krankheit, der waren wir nicht gewachsen. Und wir werden nie rausfinden, wie schlimm es gewesen wäre, wenn wir gar nichts gemacht hätten, wenn wir einfach alles hätten laufen lassen. Jeder kann sagen, vielleicht wäre es gar nicht viel schlimmer gewesen, vielleicht wäre es besser gewesen. Aber die Experten haben mir gesagt, also dann werden wir in Größenordnung Leute unter die Erde bringen. Und die haben ja tatsächlich eine große Mortalität. Und das war für heute haben an Corona. Das ist ja gar nicht mehr vergleichbar mit dem, außerdem ist der Körper mit seinen Abwehrkräften ganz anders eingestellt. Insofern war das jetzt, glaube ich, gut zu verantworten, zurückzuziehen. Aber ich finde es schwierig, wenn man jetzt versucht zu erklären, was rückblickend man hätte anders machen müssen. Wir waren in einer Situation, die gab es vorher noch nicht gewesen. Wahrscheinlich haben wir es gut gemacht. Also mit allen Schmerzen, die da mit verbunden waren. Aber das ist gut, dass wir den Weg wieder zurückgefunden haben. Und also den Schaden, den wir auf der anderen Seite damit angerichtet haben, gesellschaftlich und mit den Strukturen, die da auch kaputt gehen, das gegeneinander abzuwägen, das kann man vielleicht in 20 Jahren vielleicht noch besser machen, aber ich glaube, es gab nur diesen Weg. Es ist gut, dass er vorbei ist.
Also das ist einfach höhere Gewalt. Ja, absolut. Also ich bin bei dir. Ne? Also ich glaube schon, dass man lieber einmal mehr so eine Entscheidung trifft, anstatt halt irgendwie Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Ne? Also das muss man ja ehrlicherweise sagen, dass es ja hier um Menschenleben ging. Und so blöd es war und so beschissen es auch vielleicht war, am Ende ging es darum, Menschenleben zu schützen, ja, und auch gerade unsere ältere Bevölkerung auch in gewisser Maße zu schützen. Sowohl aber auch die Jüngere. Und das ging ja auch darum, das irgendwie einzudämmen. Und das hat man ja hinbekommen. Und trotzdem ist das halt irgendwie, schwebt es halt so mit, dass man davon heute irgendwie nicht mehr so. Also man hört halt anders davon, ne? So, und das ist halt irgendwie verrückt.
Aber das ist ja auch in Ordnung, weil wir versuchen zu üben. Also einfach umzugehen.
Richtig, und richtig.
Ja. Sind wir so jemand nicht auseinander. Also, jetzt müssen wir doch
also, um die Stimmung, also jetzt mit so einem Donner zu beenden, ist, obwohl die Zeit eigentlich schon vorbei ist, das kann man einfach nicht machen. Deswegen will ich nochmal kurz irgendwie erwähnen, dass euer Maskottchen Pummel heißt.
Das ist ja sehr sympathisch. Ja. Und ich habe nochmal geguckt, irgendwie, was mir noch irgendwie was mir aufgefallen ist, irgendwie bei meinem WhatsApp so in der letzten Zeit und in den letzten Jahren. Und wie ich es jetzt angeschnitten habe, wollte ich nochmal die beiden Pumas im Tierpark Germendorf.
Ja, da haben wir uns auch getroffen.
Genau. Ja. Und also das Maskottchen, wenn man guckt beim OAC, ist ein Puma, ne? Mhm. Und der Tierpark Germendorf hat jetzt Pumas. Und das ist offenbar auch was sehr selten, ne? Also in wenigen Tierparks, also wenn man in Berliner Tierparks guckt, gibt es keine Pumas. Mhm. Und das sind auch sehr, sehr schöne Tiere übrigens. Und natürlich war es sehr naheliegend, dass ihr dann auch die Partnerschaft dann übernommen habt und dass dann der Querverweis jeweils in die andere Richtung
da. Ja, auf unserem Logo ist auch so ein Puma drauf.
Ja, es sieht gut aus, euer Logo. Ja. Mir fällt gerade noch eine schöne Abschlussfrage ein. Hast du ein oder zwei Spiele, die dir besonders in Erinnerung, also wo du sagst, also das waren Spiele, die werde ich nie vergessen, oder da sind wir eine Mannschaft begegnet? Mir fällt eine ein, wenn du was zum Überlegen haben möchtest, was ich sehr bemerkenswert fand, die hat man gegen Südkorea gespielt. Das fand ich so ein bisschen sehr bemerkenswert. Also ja, die Halle tobt bei euch sowieso jedem Spiel mal mehr, mal noch mehr, aber das war ein Spiel, fand ich besonders bewegend fand. Hast du noch ein, zwei Spiele, wo du hast? Also das.
Ja, tatsächlich schon. Das ist einmal, also was für Korea war natürlich ein großes Ereignis. Dann haben wir einmal gegen Stefan Kretschmer gespielt.
Die alle gegen einen?
Nee, das war. War das in Legebruch, wo es so eine Art Flutkatastrophe gab?
Ja, 2017.
Mhm. Und da haben wir so ein Spiel auf die Beine gestellt gegen eine Truppe von Stefan Kretschmer. War Pascal Hens war da, ich glaube Christian Ramota, also ganz viele alte Handballlegenden, die auch wirklich einen Namen haben. Und die haben gegen uns gespielt. Und das war irgendwie, wenn du deine Idole da siehst,
ja, ja,
auf dem Feld. Natürlich nicht mehr aktiv, aber schon noch auf dem, also die waren,
aber die können
noch
was.
Die können noch schön zocken,
mhm,
und dann dich auch mit denen zu unterhalten und zu merken, okay, das sind ja auch ganz normale Menschen einfach.
Ist ja Stefan Kretschmer ein normaler Mensch, ja?
Ja.
Also, das ist doch eine andere Kategorie, oder?
Na, also wenn man sich mit ihm unterhält, ist er auch ein ganz normaler Mensch.
Ja.
Mit dem, also total feine Gespräche.
Also schwer sympathisch, ja.
Das total, ne? Und, ja, und auch total bodenständig, mhm, und das halt irgendwie auch zu realisieren, das war halt verrückt und das war auch voll cool für uns, ne? Und wir haben dann danach mit denen noch gegessen und auch gequatscht, das war ganz cool. Und ansonsten ein weiteres Spiel, natürlich, also ich glaube, viele Spiele gegen Potsdam waren immer ein Highlight. Die Derbys, die haben unglaublich viel Spaß gemacht, ja, weil die Halle einfach immer rappelvoll war und auch immer ordentlich Druck auf den Kessel war. Und dann ein Spiel kann ich mich besonders erinnern, das war in Bernburg. Da haben wir, glaube ich, zur Pause mit 10 Toren hinten gelegen oder so. Und dann haben wir eine Aufstellung hingestellt, die wir so noch nie gespielt haben, und haben das Spiel gedreht und haben damit einen gewonnen. Und das wird immer prägend sein, dass du da irgendwie dich gemeinsam irgendwie rausgewuppt hast aus so einer blöden Situation und dann am Ende mit einem Tor gewinnst in Bärme, wo du, glaub, 250 verrückte Leute in der Halle sind und das eine Stimmung ist, wo du denkst, das sind 1000 und das dann noch gedreht hast. Das war geil, das hat Spaß gemacht. Aber es gibt so viele, ich habe so viele Momente in dem Verein erlebt, die halt unglaublich toll waren und schön. Und dieses erste Weihnachtsding war richtig cool. Das hat auch viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine halbe Stunde weiter erzählen, aber ich glaube, so dass die drei, vier Sachen, die ich gesagt habe, das waren so mit die prägendsten.
Ja, die möchte der Russ zu euch kommen.
Ja, voll.
Nachwuchs ist auch erwünscht und Tickets kann man auch regelmäßig kaufen.
Genau, an der Abendkasse oder über die Homepage, die inzwischen jetzt auch aufgeneuert wurde.
Alles gesagt. Danke dir.
Oh, sehr gerne.
Die Zeit ist verflogen. Wir haben wirklich viel mehr auf Zettel gehabt, aber achso, und Sponsoren, wer interessiert ist, wer nicht weiß, wohin mit seinem Geld, also Sponsoren sind herzlich willkommen.
Immer.
Und ja. Glückwunsch übrigens, dass Orafol inzwischen bei euch auch gut eingestiegen ist, also das macht natürlich einen Unterschied, wenn so ein starker Konzern, dann Konzern kann man inzwischen sagen,
ja,
was macht, also toi, 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 alles Gute, weiter so, wir bleiben in Kontakt und auch für dich als Privatmenschen, also das ist wirklich sehr berührend, also dass du dann auch noch ein zweites Leben hast, was ja, also mindestens genauso spannend ist wie das Handballleben.
Ja. Vielen Dank. Dir auch alles Gute.
Danke.
Und danke für die Einladung zu deinem Podcast und ja, bis bald.
Bis bald. Mach's gut.